Es kann sein, also wie halt zum Beispiel in der Kategorie der Pokémon auch, da ist es ja auch schon so, dass es nicht zwischen den zwei Pokémon den Morphismus gibt. Und das übersetzt sich dann eventuell dahin, dass es auch zwischen zwei Möchtegern-Pokémon nicht unbedingt Morphismus gibt.
Was man dann so ein Produkt oder so ein Möchtegern-Produkt als neues Objekt in der Kategorie, oder müsste man da praktisch eine neue Kategorie höher gehen?
Genau, also wenn man möchte, dann fasst man Möchtegern-Produkte als Objekte auf, aber nicht in der ursprünglichen Kategorie, sondern in einer Kategorie von Möchtegern-Produkten.
Und das Co-Produkt war jetzt quasi einfach das Produkt in der dualen...
Genau, richtig. Da sind also alle, okay. Alle Pfeile sind dann umgedreht. Genau. Möchtegern-Produkte können nicht Produkte in der Ursprungskategorie sein. Einfach mal, der Möchtegern-Produkt besteht ja nicht aus einem Objekt, sondern aus insgesamt drei Objekten und zwei Morphismen dazwischen.
Ja, genau.
Wir haben letztes Mal noch ganz kurz angeschrieben, dass das Co-Produkt nämlich diese Mengen, die die gemachte Vereinigung ist. Und wir hatten so Pokémon-Beispiele, oder GGT-Beispiele, aber wir haben noch keine weiteren Beispiele. Vielleicht machen wir ein Beispiel hier gerade noch, nämlich was das Co-Produkt in der Kategorie weggeräumt hat. Das ist nämlich ein bisschen überraschend. Wollen wir es gerade machen? Also Beispiel. In der Kategorie der R-Weggeräume. So, sage ich nur mündlich dazu. Eigentlich wollte ich das vielleicht auch schriftlich festhalten. Damit meine ich die Kategorie der R-Weggeräume als Objekte und der R-linearen Abbildung als Morphismen. In der Kategorie der R-Vektorräume, und ihr sagt, wenn ich zumachen muss, weil es irgendwie spiegelt oder so, ne? In der Kategorie der R-Vektorräume ist das Co-Produkt gegeben durch, auch wieder durch das kartesische Produkt. Durch das kartesische Produkt. Also stellen wir uns vor, wir haben zwei Weggeräume, V und B, und wir wollen das Co-Produkt von denen berechnen. Das ist also ein drittes Objekt, was dann hier oben sitzt, zusammen mit Morphismen rein. Und ich sage, das ist wieder das kartesische Produkt. Muss ich kurz nachfragen, bei den L1-Leuten, wie habt ihr das kartesische Produkt geschrieben? Manchmal von Weggeräumen, manchmal schreibt man das so, und manchmal schreibt man das auch so. Man meint in beiden Fällen aber die Menge der Tupel V, B, sodass V in V ist und B in B. Wie war es? So, oder?
Beides.
Beides? Ja, man kann auch beides verwenden, aber...
Können wir das obere nehmen, wir haben nämlich mit dem unteren...
Die innere direkte Summe gemeint, statt die äußere. Ja, genau. Nehmen wir das obere. Gut.
So. Das heißt, im unteren, dass halt auch der Schnitt leer ist.
Genau, weil das in diese innere direkte Summe ist. Manche Leute verwenden das untere Symbol auch, also mit Doppelpunkt ist gleich auch für diese Situation. Aber okay, dann nehmen wir das Gruppe. V Kreuz D, Menge der Tupel. Das ist wieder ein Vektorraum, weil man solche Tupel komponentenweise addiert und komponentenweise skalar multipliziert. Okay, wenn wir behaupten, dass V Kreuz D das Co-Produkt ist, dann ist das offiziell noch ein Gemachtfehler bis dahin. Weil nur Möchtegern-Co-Produkte können Co-Produkte sein, nicht einfach nur einzelne Objekte. Also bevor wir überhaupt behaupten können, dass hier irgendwas ein Co-Produkt ist, müssen wir schon das Möchtegern-Co-Produkt vollständig spezifizieren. Das heißt, wir müssen sagen, welches Objekt da steht, das haben wir gemacht. Aber wir müssen auch noch spezifizieren, welche beiden linearen Abbildungen das hier sein soll. Habt ihr eine Idee, welche Abbildung wir hier nehmen könnten? V wird geschickt auf. Ja?
V und 0.
V,0, genau. Von rechts B wird geschickt auf 0,b. Genau. Das sind zwei lineare Abbildungen. Ihr seht schon, dasselbe Beispiel in der Kategorie der Mengen würde nicht funktionieren. In der Kategorie der Mengen gibt es zwar auch das kartesische Produkt V kreuz B, und dort ist das auch das kategorielle Produkt von V und B, aber es ist nicht das kategorielle Co-Produkt von V und B, das wäre ja die bestimmt gemachte Vereinigung. Aber wir sehen, dass es hier auch scheitert, weil wir wüssten nicht, wohin wir V schicken sollten. Das müsste auf irgendein Element gehen von V kreuz B. Hier haben wir immer quasi so ein Joker-Element zur Verfügung. Wenn wir nicht genau wissen, welches Element aus dem wir nehmen wollen, dann nehmen wir halt die 0. Und wir werden gleich sehen, dass die universelle Eigenschaft auch erfüllt ist. Aber wenn jetzt W nur eine Menge wäre und V auch, dann hätten wir nicht so ein Joker-Element und wir wüssten nicht, worauf wir das schicken sollen. Das wäre ein Indiz dafür, dass es vermutlich nicht das Produkt, das Co-Produkt ist. Okay, so, das sind die beiden Abbildungen, die wir da noch haben. Jetzt testen wir die universelle Eigenschaft nach. Das heißt, wir geben uns ein beliebiges Möchtegern-Koprodukt P' vor. Das hat dann hier so eine Abbildung Jota V und hier Jota W. Um konsistent mit dessen zu sein, nennen wir das Jota-V und Jota-W. Die oberen Abbildungen heißen Jota V und Jota W. Jota V und Jota W. Jota, weil das Injektionen sind. Oder Inklusionen sind. Und unser Auftrag besteht darin, genau eine lineare Abbildung zu finden, die so in das Diagramm passt. So, dass dann beide Dreiecke hier kommutieren. So ist es dann Co-Produkt. Gut. Nennen wir die Abbildung Alpha. Ich glaube, so war es auch gestern. Und dann definieren wir halt Alpha. Wir definieren Alpha wie folgt. Also Alpha ist dann eine Abbildung von V kreuz W nach P'. Schickt also ein Tupel V, W aus. Und jetzt müssen wir uns überlegen. Da muss irgendwas aus P' rein. Es sollte was zu tun haben mit klein V, es sollte was zu tun haben mit klein B. Und es sollte was mit den J' zu tun haben. Habt ihr da einen Vorschlag?
Das Tupel J'V von V, J'W von W.
Ja, ich schreibe das kurz hin, das ist ein sehr guter Vorschlag. So. Das ist ein sehr guter Vorschlag, aber ganz fertig sind wir noch nicht, weil das da ist ja nicht unbedingt ein Element aus P'. Das, was hier gerade dran steht, das ist ein Element aus P' kreuz P'. Wir brauchen aber ein Element aus P'. Also hier darf kein Tupel rauskommen. Hier muss ein einzelnes Element aus P' rauskommen.
Dann noch ein Plus draus.
Genau. War es auch dein Vorschlag, ja?
Ja.
Entschuldigung. Nö, völlig okay. Also stattdessen schreiben wir hin Jota V' von V plus Jota W' von W.
Das verstehe ich nicht.
Ja, was verstehst du nicht? Also definieren kann ich erstmal, was ich möchte. Ne?
Was ist Plus?
Ja, Plus, sehr gute Frage, was ist das Plus? Da kommt jetzt wieder rein, dass sich diese Situation jetzt in der Kategorie der Vektorräume abspielt. Das Plus hier, das ist die Addition von Vektoren in P'. P' ist ja irgendein R-Vektorraum, deswegen kann ich seine Elemente addieren. Das ist wieder eine Sache, die ich in der Kategorie der Mengen nicht machen könnte. Also das wäre dann der zweite Punkt, wo es fehlschlagen würde, wenn ich versuchen würde zu zeigen, dass das kartesische Produkt das Co-Produkt gibt in der Kategorie der Mengen. Aber das können wir definieren. Und jetzt könnte man noch diverse Nachweise führen. Müsste man auch für den Verständnis beweisen. Man müsste kurz nachrechnen, dass Alpha linear ist. Weil wenn Alpha nicht R-linear wäre, dann wäre Alpha gar kein Morphismus in der Kategorie der Vektorräume. So, dann könnte man nachrechnen, dass Alpha das Diagramm zum Kommutieren bringt. Alpha bringt das Diagramm zum Kommutieren. Ich schlage vor, wir machen eine Diagrammhälfte kurz mündlich. Dann sehen wir das nämlich schon. Also wir nehmen uns jetzt ein Element aus V raus, schicken es nach oben und dann nach unten und schauen mal, ob dasselbe rauskommt, wie wenn wir es gleich schräg geschickt hätten. Also starten wir mit dem Element klein V aus groß V. Wir bilden es nach oben ab. Dann kommt das Tupel V,0 raus. Dieses Tupel V,0 bilden wir jetzt nach unten ab. Stecken es also in die Abbildung Alpha. Wir berechnen also Alpha von V,0. Alpha von V,0 gibt Jota V' von V plus Jota W' von 0. Jota W' ist eine lineare Abbildung. Deswegen schickt hier die 0 auf die 0. Das machen alle linearen Abbildungen so. Das heißt, hier kommt einfach raus Jota V' von V plus 0. Das 0 kann ich auch weglassen. Also es kommt raus Jota V' von V. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen, kommt genau dasselbe raus. Weil wenn wir den kleinen V aus V direkt nach unten schicken, naja, kommt Jota Strich von V raus. Also kommt hier das plötzlich, die linke, die rechte Hälfte ist gemeint. Und was man dann noch nachprüfen müsste, wäre, dass es kein anderes Alpha gibt außer das. Alpha ist die einzige lineare Abbildung, die das Diagramm Sigma bringt. Und wenn wir das auch noch machen würden, dann hätten wir jetzt gesehen, dass das kardinale Produkt in der Kategorie der Vektorräume durch das auch wieder durch das kartesische Produkt gegeben ist. Was also ein bisschen komisch ist, weil man das zunächst nicht erwartet, dass Produkt und Koprodukt dasselbe sind. Und das zeigt euch übrigens auch schon eine der Sachen, wo eben Kategorientheorie ihre Stärken ausspielt. Weil man mit der kategoriellen Sprache jetzt plötzlich überhaupt in der Lage ist, diese Besonderheit festzustellen. Das ist das Besondere von der Kategorie der Vektorräume, dass Produkte und Koprodukte zusammenfallen. In der Kategorie der Mengen und in jeder zweiten anderen Kategorie ist es völlig falsch. Aber in der Kategorie der Vektorräume stimmt es. Das ist was Besonderes. So kann man also das Besondere von dem weniger Besonderen gut unterscheiden. Okay. Wie viel Stimmung bei dir Fragen loswerden zu diesem Beispiel?
Das Produkt wäre wieder die Projektion.
Produkt wäre wieder das kartesische Produkt zusammen mit der Impulsionsmorphismus. Genau. Also das Produkt ist genau dasselbe wie in der Kategorie der Vektorräume, wie in der Kategorie der Mengen. Und man kann sich jetzt fragen, ob das einen tieferen Grund noch hat. Und ja, den hat. Den werden wir kennenlernen, wenn ihr uns privat darauf anspricht. Der richtig coole Grund dafür heißt Monaden.
Ich hätte also meine Erklärung dafür wäre, dass wir schon das Produkt in der Z-Kategorie kennengelernt haben.
Ja,
und die genau. R-Vektorräume sind ja sozusagen von der Unterkategorie von Z.
Genau, das hängt damit zusammen, auf jeden Fall. Aber man kann das noch mehr auf den Punkt bringen und noch ein bisschen philosophisch analysieren. Und wenn man das macht, dann kommt man zum Konzept der Monaden. Ich meine, dasselbe Argument bisher hätte doch beim Koprodukt eigentlich auch geöffnet. Man könnte sagen, na gut, Vektorräume sind insbesondere Mengen. Dann wird doch das Koprodukt vermutlich gegeben sein durch einfach das Koprodukt der zugrunde liegenden Mengen, also die simpel gemachte Vereinigung. Aber dem ist halt nicht so. Es ist ja auch so, auf V-Koprodukt W, also auf der simpel gemachten Vereinigung von V und W, da kann man gar keine Vektorraumstruktur drauf geben. Man hat zum Beispiel zwei Null-Elemente, die beide irgendwie gleichen Anspruch haben, das Null-Element zu sein. Aber man hat die halt zweimal. Das ist ein allgemeines Phänomen, was man eben mit Monaden verstehen kann, dass Produkte oft so ähnlich berechnet werden wie der Kategorie der Mengen, aber Koprodukte oft nicht. Wir werden auf diesen Punkt zurückkommen an Tag 4, wo es um Limiten geht, Limiten und Kolimiten, weil Produkte und Koprodukte sind nur Spezialfälle von Limiten und Kolimiten. Und der Plan für heute sonst, ihr könnt wirklich noch Fragen stellen, auch zum Übungsblatt, wenn ihr wollt. Der Plan für heute wäre sonst aber, Kulturen kennenzulernen.
Wie zeigt man grob die Ehrlichkeit von Alpha?
Von Alpha, ja, können wir auf jeden Fall kurz andiskutieren. Wir schreiben uns, der erste Schritt besteht darin, dass wir uns ganz genau aufschreiben, was denn eigentlich die Forderung an das Alpha ist, unter der wir dann zeigen wollen, dass es einzigartig ist, dass es gleich stehen da ist. Die eine Forderung ist, dass es R-linear ist, okay. Und dann ist es das Diagramm zum Homotieren bringt. Und das sollte man vielleicht ein bisschen ausformulieren noch, ja. Zum Beispiel diese Diagrammhälfte, die würde vorgeben, dass Alpha von V,0 dasselbe ist wie Jota Strich von V. Und die rechte Diagrammhälfte würde vorgeben, dass Alpha von 0, W dasselbe ist wie Jota Strich W von W. Ja, das würde das kommentieren aus. Und jetzt ist ja die Frage, was ist eigentlich Alpha von V, W? Und da die zentrale Idee, die man jetzt verfolgen kann, ist zu sagen, na gut, das Tupel v, b in diesem Vektorraum, das kann ich ja ausspalten als v, 0 plus 0, b. Und weil Alpha linear sein soll, kann man jetzt das beim Plus spalten. Dann kommt raus Alpha von v, 0 plus Alpha von 0, b. Und diese beiden Summanden, die sind durch die Kommutativität jeweils vorgegeben, was sie sein müssen. Das war diese Sache und das war diese Sache. Also kommt hier raus Jota V' von V plus Jota B' von B. Und wir sehen somit, dass beliebiges Alpha, was diese beiden Voraussetzungen erfüllt hat, gleich unserem Alpha von da oben war, weil es genau dieselbe Funktion hat. So, zeig mal Alpha, bitte. Genau. 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 Also ich hätte hier auch erstmal freilassen können und trotzdem Eindeutigkeitsbeweis mal anfangen und dann wäre ich ja von selbst hier auf den richtigen Kern gekommen. Das ist ganz schön. Ja. Okay. Weiterfahren. Dann schauen wir uns doch gut an. Was mit 3 ist gekommen. Nur kurz zur Einordnung, wie cool wir schon sind. Ja? Wir kennen Kategorien, von denen können wir mehrere haben, hier und hier vielleicht. Und was wir jetzt kennenlernen werden, sind Funktoren. Das sind Abbildungen zwischen Kategorien. Morgen kommt dann nochmal eine weitere coole Stufe, weil wenn man mehrere Funktoren hat, wie F und G, dann kann man zwischen denen sogenannte natürliche Trafos betrachten. Die heißen oft Eta. Und dann geht es nicht mehr weiter in Standardkategorien-Theorie. Also es gibt Kategorien, zwischen Kategorien verlaufen Funktoren, zwischen Funktoren verlaufen natürliche Transformationen. Und wir lernen auch heute Stufe 2 kennen und morgen Stufe 3. Und übrigens, vielleicht kurz die historische Bemerkung, Kategorien wurden erfunden von Eisenberg und McLean, um natürliche Transformationen zu studieren. Natürlich, dass die intuitive Vorstellung von natürlichen Transformationen gab es schon vorher, aber man konnte sie erst formal machen, nachdem sie dann Funktoren erfunden hatten und dann Kategorien erfunden haben. Also der historische Aufbau ist genau anders als mythologisch. Okay, dann sieht man nur mal, was ein Punkt ist. Ein Punkt dort von C nach D zwischen Kategorien C und D besteht aus der Angabe von D einem Objekt F von X, den D für jedes Objekt X auf C haben wir jeweils ein Objekt F von X aus D.
Das ist halt für die Abbildung.
Hier oder dort?
Nee, aber ich meine, du gibst für jedes, ach, weil es keine Mengen sind,
oder? Richtig, zum einen das, genau. Und ansonsten war es nur persönliche Entscheidung, nur eine tiefe Grund.
Ja. Genau ein Objekt
sein? Ja, also wie bei einer Abbildung auch, vielleicht sollte ich doch Abbildung sagen. Für jedes Objekt X haben wir jeweils mit vier Vorliegen ein bestimmtes Objekt F von X aus D. Ja, so wie der Sinus auch. Er kommt eine helle Zahl rein und genau eine helle Zahl kommt wieder raus. Genau. So, und eine Kategorie gibt ja von mehr zu ihren Objekten. Die Morphismen sind ja ganz, ganz wichtig. Die verarztet ein Funktor auch. Nämlich so. Und der Angabe von je genau einem Morphismus F von F, das ist dann ein Morphismus in D von F von X nach F von Y, für jeden Morphismus eine App aus der Startkategorie C, der von X nach Y läuft. In diesem Moment ist F und beliebige Objekte XY aus C. Also so ein Funktor ordnet jedem Objekt von der einen Kategorie ein Objekt von der anderen Kategorie zu und jedem Morphismus von der einen Kategorie ein Morphismus von der anderen Kategorie. Ich mag einen Descriptor dazu, ich will nur noch das ein bisschen abschließen, weil es müssen noch zwei Aktionen erfüllt sein. So war es. Was soll jetzt? Beiden Funktionsaktionen. Also die Skizze dazu sieht so aus, wir haben die Kategorie C, ja, die Kategorie D, C enthält jetzt irgendwelche Objekte, vielleicht hier ein Objekt mit dem Namen X, da ein Objekt mit dem Namen Y und hier irgendwelche Morphismen, hier vielleicht noch ein Objekt Z, hier male ich mal den Defensivmorphismus noch mit dran. Okay, und D enthält auch irgendwelche Objekte, können mehr sein, können weniger sein, kann alles Mögliche sein. Vielleicht so, das ist vielleicht D. Und dieser Funktor, der ordnet also jetzt jedem Objekt von der linken Kategorie je ein Objekt von der rechten zu. Vielleicht wird dieses Objekt hierhin geschickt und dieses Objekt dahin. Und vielleicht das Objekt Z hier auch wieder so auf die unten rechte, damit es von der Skizze her ganz, ganz nett aussieht. Und jetzt wird vielleicht dieser Morphismus hier auf den da abgebildet, dieser Morphismus auf den. Und noch hat es keine Chancenpunkte zu sein, weil wir müssen diesen Morphismus auch irgendwann abbilden können, auch irgendein Morphismus, der dorthin verläuft. Dann sagen wir vielleicht, dass hier irgendwie drei Morphismen verlaufen und der Funktor diesen Morphismus abbildet auf den linksten von denen.
Aber das Ganze muss dann schon irgendwie Struktur erhalten sein, oder?
Ja, genau. Also ein Funktor ist recht frei in dem, was er tut, aber zwei Dinge sind schon wichtig. Erstens, das ist hier schon versteckt, die Morphismen, die er abbildet, die müssen auch wieder zwischen den entsprechenden Objekten verlaufen. Also wenn F ein Morphismus von X nach Y ist, dann muss groß F von F auch wieder ein Morphismus von F von X nach F von Y sein. Es darf nicht ein Morphismus von irgendeinem dritten Objekt in irgendein drittes Objekt sein. Also es wäre verboten gewesen, zum Beispiel diesen Morphismus hier nach unten, den hier, abzubilden auf den Morphismus. Das wäre vom Typ her nicht okay gewesen. Da wäre noch nicht mal die Axiome verletzt, sondern die Forderung, die vor der Auflistung der beiden Axiome steht.
Muss die Reihenfolge also auch stimmen? Also wenn es von Y nach Z geht und dann Y nach dem einen Punkt und Z zum anderen, muss man auch wieder...
Ja, genau. Reihenfolge muss genauso erhalten bleiben. Es gibt etwas anderes, das heißt kontravarianter Funktor. Da muss die Reihenfolge genau umgekehrt werden. Das schreiben wir auch gleich auf. Aber bei dem Funktor muss die Reihenfolge genau erhalten bleiben. Und die zweite Forderung, die einen Punkt erfüllen muss, sind diese beiden Axiome. Also immer wenn man ein Objekt X aus C hat, dann gibt es ja den Identitätsmorphismus bei X. den kann ich abbilden mit f, vermöge n. Dann kommt irgendein Morphismus von f von x nach f von x raus. Und das Axiom sagt, das ist nicht irgendein Morphismus, sondern das ist wieder der zugehörige Identitätsmorphismus. Und das andere Axiom sagt auch, na gut, man kann zwei Kontoren, wenn man kann das zwei Morphismen kombinieren, dann kommt ein dritter Morphismus raus, f prä g. Und die Aussage ist, es soll keinen Unterschied machen, ob ich r kombiniere und dann den Gruppe f anwende, oder ob ich erst jeweils den Gruppe f anwende und dann kombiniere. Das sind die beiden Axiome. Das liefert zwar noch einen Punkt, der selbst ist frei auf, aber ein bisschen schränkt es den Punkt natürlich auch ein.
Deswegen ist gleich ein Beispiel dafür. Ganz grob vielleicht, wie man drüber denken sollte, über den Funktor. Es gibt mehrere Ansichten und ich schreibe sie kurz alle auf und dann können wir die quasi abhaken und schauen, wie wir die verstehen. Bemerkung, wie man über Funktoren denken kann. Eine Möglichkeit ist sowas wie Gruppenhomomorphismen, nur nicht zwischen Gruppen, sondern zwischen Kategorien. Kategorien selbst sind ja sowas ähnliches wie Gruppen, nur halt nicht Gruppen. Ne? Aber trotzdem sind sie ja gegeben durch eine Ansammlung von Sachen, sodass irgendwelche Axiome gelten, also sind so eine algebraische Struktur. Und zu jeder Idee von algebraischer Struktur gibt es auch jeweils eine Idee von Homomorphismus zwischen den Strukturen. Und die Kategorien, Homomorphismen sozusagen, sind halt die Funktoren. Eine andere Vorstellung ist, ein Funktor f von c nach b liefert eine Art Abbild von c in g. Das können wir uns so vorstellen. Das sehen wir hier am Bild. Angenommen, wir hätten all die Morphismen und Objekte aus der Kategorie P irgendwie rot gemalt, ja? Und all die Sachen, auch die abgebildet worden wären, auch rot. Dann hätten wir rechts, wäre wieder einiges rot eingefärbt, ja? Und es sähe so ähnlich aus wie links. Nur, dass rechts eventuell noch viel mehr dazu kam. Ne? Hier gab es oft noch Zusatzmorphismen. Und andersrum könnte es auch sein, dass es links verschiedene Morphismen gab, die auch gleiche gingen. Das war jetzt in dem Beispiel nicht der Fall, aber vielleicht ändern wir das Beispiel schnell, um das auch klar zu machen. Hier gab es zwei verschiedene Morphismen von x nach y, die sind momentan auf zwei verschiedene Morphismen gegangen, den oberen und den unteren, aber das hätte nicht so sein müssen, wir hätten den auch auf demselben oberen abbilden. Also Funktoren müssen nicht unbedingt injektiv sein, ja?
Also wenn man so einen Funktor jetzt nochmal quasi als Abbildung betrachtet,
ja.
Dann ist ja das Bild von dem Funktor nicht unbedingt subjektiv, also
genau.
Quasi...
Sehen wir hier auch, die Objekt wird nicht betroffen.
Genau, also nicht die Kategorien, die abgebildet wird. Also die Struktur muss nicht gleich sein dann.
Nee, genau. Andere Möglichkeit, über einen Punkt nachzudenken, die behandeln wir in, direkt als Überblick. Ich will nur ein, zwei Beispiele vom Vorteil machen. Ein Punkt ist ein Diagramm. Und zwei andere Sichtweisen noch sind folgende. Funktoren sind verallgemeinerte monotone Abbildungen. Und Funktoren sind verallgemeinerte Gruppenhomomorphismen. Lass mich kurz spicken, dass das korrekt ist, was ich sage, aber ich glaube, Funktoren sind auch Datenbanken. Jo.
wenn ihr informatisch interessiert seid, dann ist diese Sichtweise ganz gut. Strukturen sind eine Art Datenbank.
Das heißt doch eigentlich, mit Funktoren kann man dann Kategorien vergleichen.
Ja.
Und wenn man halt irgendwelche Konzepte wie injektiv, subjektiv einführt, dann kann man doch dann schon irgendwie antragen. Wenn halt das subjektiv abgelöst als das subjektiv, also das war die Größe von Kategorien und so
vergleichen. Ja, und das ist wahnsinnig wichtig. Dass man mit Funktoren Kategorien vergleichen kann, das ist wahnsinnig wichtig. Dafür im Wesentlichen wurden Funktoren erfunden. Es gibt Funktoren zum Beispiel, die zwischen Kategorien verlaufen, die zu ganz verschiedenen Teilgebieten der Mathematik gehören. Zum Beispiel gibt es Funktoren, die laufen von geometrischen Kategorien hin zu algebraischen. Und das macht das Wesen der algebraischen Topologie dann aus, was das beides verbindet. Also da Funktoren sind wahnsinnig wichtig zum Vergleich.
Sind Funktoren assoziativ?
Du meinst die Verkettung von mehreren Funktoren?
Ja.
Genau, wir haben noch gar nicht besprochen, dass man Funktoren miteinander verketten kann. Das stimmt. Ich weiß noch, was das Schluss ist. Wenn eine Funktor f haben von c nach d und ein weiterer Funktor g von d nach e, dann kann man insgesamt daraus einen Funktor basteln vom F nach vom C nach E. Und ja, die Verkettung von solchen Funktoren ist assoziativ. Und nein, die ist nicht kommutativ. Kommutativ kann man nicht mal fragen vom Entwickler, weil es nicht zusammenhängt. Ja.
Genau. Woraus folgt denn die Assoziativität?
Im Wesentlichen daraus, dass die Abverknüpfung von ganz normalen Abbildungen assoziativ ist.
Und
du hast
hier quasi zwei Abbildungen gegeben.
Genau. Machen wir mal, sagen wir mal ein paar Beispiele. Also ganz lustig sind die sogenannten Vergiftungsfunktoren. Die werden oft mit F oder mit V. Also zum Beispiel gibt es ja die Kategorie der R-Vektoren. Und es gibt die Kategorie der Mengen. Und zwischen denen verläuft der sogenannte Vergiftfunktor. So, wie funktioniert der? Die Objekte, wenn ich jetzt hier angehen, wo die Objekte geschickt werden sollen und wenn die Morphismen geschickt werden sollen. Die Objekte von der Kategorie der R-Vektoren sind Vektoren. Man schreibt so einen Vektorraum in der Mathematik einfach als V. Aber ich habe schon vorhin in der theoretischen Mathematik gesehen, da haben sich die Dozenten darüber aufgeregt, dass die Mathematiker so schlampig sind und da nur V hinschreiben, weil eigentlich besteht ein Vektorraum ja aus mehr als einer Menge von Vektoren. Da gehört nämlich auch das Nullelement dazu und die Addition und die Skalarmultiplikation. Also diese Leute, die haben sich beschwert, dass wir Mathematiker das nicht so schreiben.
Okay.
Weiß nicht. Also wenn man quasi einen ausführlichen Tag hat, ja, dann sollte man Vektorräume vielleicht immer so schreiben. Das fordert die Menge, dann das Nullelement von dem Vektorraum, dann die Vektoraddition und die Skalarmultiplikation. Und das Ist-Zeichen hier ist offiziell gesehen Quatsch. Was man damit meint, ist halt, dass das Rechte eine Abkürzung ist für das Linke. Weil man vom Leser erwartet, zu rekonstruieren aus dem Kontext, was denn das richtige Nullelement ist, was die richtige Addition ist und was die richtige Skalarmultiplikation ist. Okay, und so einen Vektorraum können wir abbilden auf eine gewisse Menge, nämlich einfach die Menge V wieder. Diesmal aber, wo wir vergessen haben, dass dazu noch ein Plus und ein Mal gibt, sodass die Vektoraddition erfüllt werden. Also bilden wir den Vektorraum V ab auf die zugrunde liegende Menge seiner Vektoren. Und wie geht das mit Morphismen? Angenommen, wir haben den zweiten Vektorraum B, dann würden wir den ja abbilden auf B. Hier haben wir irgendeine lineare Abbildung F. Und die bilden wir ab auf wieder die Abbildung F, aber diesmal haben wir vergessen, dass sie R-linear ist. Also das ist ein Beispiel für den sogenannten Vergiftfunktor. Der Funktionskern selbst von diesem Funktor ist quasi sehr einfach. Ja? V geht auf V, W geht auf B, F geht auf F. Trotzdem haben sie zwischen V eine gute Bedeutung.
Es wäre noch eher linear, wenn es jetzt nur, oder
Genau. Ich meine, F wurde ja natürlich auch nicht geändert. Ja? Also F ist nun mal R linear. Nur rechts können wir die Frage streng genommen nicht mehr stellen. Ja. Weil Frage, ob der Abbildung R linear ist, kann man stellen, wenn wir nicht weggewandelt sind, aber hier müssen wir vergessen, dass Form B weggewandelt wird. Okay, und dieses Beispiel lässt sich übertragen auf 10.000 andere Situationen. Zum Beispiel hätten wir nicht unbedingt starten müssen mit der Kategorie der R-Vektor, weil wir hätten auch starten können mit der Kategorie der Gruppen. Wir haben dann genau dieselbe Art von Lichtung vor. Wir würden eben vergessen, dass die Gruppen mit den wir hier wirklich Gruppen sind. Es gibt auch Vergissungsformen, die als Ziel nicht Gleichheit haben, sondern andere Kategorien noch. Zum Beispiel gibt es die Kategorie der arischen Gruppen. Das ist die Kategorie, wo die Objekte arische, also homomorphe Gruppen sind. Und die Morphismen sind Gruppenhomomorphismen. Und damit ein Vergisspunktor in die Kategorie aller Gruppen, die eventuell nicht arisch sind. Der verläuft zwar, das sieht sonst ganz genauso aus. Also eine Gruppe G wird geschickt auf G, aber jetzt haben wir vergessen, dass sie arisch war. Und ein Gruppenhomo schalten doch auf Phi, wird geschickt auch wieder auf Phi. Jetzt vergessen, dass es ein Gruppenhomo war zwischen Gruppen, die zufällig arisch waren. Man würde sagen, dass dieser Vergisspunkt da oben Struktur vergisst und der untere Eins. Dieser hier vergisst Struktur. Und der untere vergisst Eins. Der Unterschied ist folgender, ob eine Gruppe arisch ist oder nicht, das ist einfach eine Eigenschaft. Dazu muss es halt gelten, dass G-Kringel H, das wäre richtig H, kriegen G für alle Elemente in der Gruppe. Aber man kann nicht zum Beispiel fragen, ob eine Menge ein Vektorraum ist oder nicht. Weil damit etwas ein Vektorraum ist, muss man noch mehr Struktur überhaupt haben. Man braucht eine Addition, eine vorgeschlagene Addition, eine vorgeschlagene Skalarmultiplikation und ein vorgeschlagenes Nullelement. Und dann müssen noch zusätzlich die Vektorraumaxiome gelten. Aber zunächst mal braucht man Struktur. Man braucht Operationen oder vorgegebene Elemente. Also das sind zwei erste, bisschen komisch wirkende Beispiele von Vektoren. Lasst uns mal noch ein anderes Beispiel sehen, eins was weniger tautologisch ist. So, den Punkt jetzt nenne ich jetzt F, weil er nicht unbedingt ein Vergisspunkt ist. Und der geht von folgender Kategorie zu folgender. Geht von n, b, n kleiner gleich nach b, r kleiner gleich. Ich erinnere gleich auch nochmal an die Kategorien. Und die Vorschrift wird so sein, eine natürliche Zahl n wird geschickt auf pi plus n. Pi war heute der Pi-Tag. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was gelernt. Bleiben wir noch kurz, wie die Kategorien aussehen. Also dieses b, n kleiner gleich. Das war folgende Kategorie, 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und wir haben jeweils genau einen Morphismus, wenn die linke Zahl kleiner gleich ist wie die rechte Zahl. Diese Morphismen hatten als Namen immer Herzchen. Herzchen 2,3 zum Beispiel. Und es gibt viele Morphismen, die ich jetzt nicht eingezeichnet habe. Einen zeige ich frei nur zur Erinnerung, zum Beispiel den hier unten, der hatte als Namen Herzchen 1,3. Also das ist die Kategorie Bn kleiner gleich. Und passend dazu gibt es auch die Kategorie Br kleiner gleich. Die ist genauso, nur dass dann auch reelle Zahlen vorkommen können. Ja? Also sie hat auch die 0 und sie hat auch die 2 und dazwischen verläuft der Morphismus. Aber jetzt ist das auch Pi irgendwo. Und irgendwo gibt es eben auch Pi. Und es gibt jetzt auch die minus 7. Und das ist jetzt natürlich ein völlig unvollständiges Bild. Es gibt ja noch unglaublich viele Zahlen zwischen denen, die ich da eingezeichnet habe. Okay, das soll der Punkt noch werden.
Offiziell bin ich noch nicht fertig, ne? Weil ein Funktor muss nicht nur Objekte auf Objekte abbilden, sondern auch Morphismen auf Morphismen. Also wenn wir hier einen Morphismus haben, genannt Herzchen n, m, dann wissen wir also, dass n kleiner gleich wie m ist. Und wir müssen den abbilden auf irgendeinen Morphismus in der Zielkategorie. Das muss ein Morphismus sein, der von chi plus n nach chi plus m verläuft. Und dann nehmen wir hier wieder das jeweilige Herzchen. So, aber das, was jetzt klappt, ist schon ein bisschen was Besonderes von diesem Funktionskern, weil zum Beispiel Pi minus n nicht funktioniert hätte. Diesen Herzlogismus gibt es ja nur von einer kleineren Zahl zu einer größeren Zahl. Wenn wir jetzt Pi minus n geschrieben hätten als Funktionskern, dann hätte sich ja die Reihenfolge genau umgedreht, aus groß wird klein, aus klein wird groß, und dann hätten wir den Herzlogismus nicht gegeben. Gesundheit. Also es war schon egal, zum gewissen Grad, was ich hier geschrieben hätte, ich hätte auch unbedingt entscheiden können, aber es war wichtig, dass ich was Monotones hingeschrieben habe, was schwach monoton steigen ist. Das war wichtig. Hier könnte auch ein anderer schwach monoton steigender Ausdruck stehen.
Wenn ich bei dem Herzchen einfach Pi minus m, Pi minus n schreiben würde?
Dann würde es zwar von der Reihenfolge her passen, allerdings wäre dann das Gebot verletzt, was hier steht, dass Quelle und Ziel von abgebildeten Morphismen sich einvergeben müssen aus der alten Quelle und Ziel und dann den Punkt auf s drauf anwenden. Aber Tarias Vorschlag vorhin war ja mal, Sachen zu untersuchen, wo die Reihenfolge der Morphismen dann wieder umgedreht wird. Und dann könnte man das machen. Lass uns mal von dem Funktor hier gerade auf die Funktorachse prüfen. Nur um das einmal gesehen zu haben. Also das erste Funktorachse besagt, wenn man den Identitätsmorphismus reinschmeißt, kommt wieder Identitätsmorphismus raus. Das heißt, lasst mal hier Herzchen n, n einstecken, weil das ist ja der Identitätsmorphismus. Dann kommt raus Herzchen pi plus n, pi plus n und das ist auch wirklich der Identitätsmorphismus in der Zielkategorie. Und wie sieht es beim zweiten aus? Da will ich eine theoretischere Erklärung liefern, an die wir auch letztes Mal schon zweimal dachten. Nämlich, unsere Zielkategorie ist eine dünne Kategorie. Das heißt, parallele Morphismen sind gleich in der Zielkategorie. In der Quellkategorie sind sie auch. Und auf jeden Fall, das ist schon durch die Bedingung hier garantiert, wissen wir, dass linke Seite und rechte Seite beides Morphismen sind von irgendeiner reellen Zahl zu einer anderen reellen Zahl in dieser Kategorie. Also von derselben reellen Zahl in dieselbe reelle Zahl. Ja? Also müssen beide Morphismen schon gleich sein. Also sehen wir, was die zwischen Punkte ist.
Das ist ja das Ende von zwei Eigenschaften der Struktur. Hat irgendwie damit zu tun, dass man halt eine Länge auch wieder schnell ab und weg machen kann. Aber so, wenn man sagt, das ist eine Gruppe, dann ist genau eine arabische Gruppe, wo es herkommen kann.
Ja, genau. Das hängt auf jeden Fall damit zusammen, aber die Leute haben sich da noch stärker reingesteigert, haben auch eine dritte Stufe gefunden, nämlich ein Funktor kann Struktur vergessen oder kann Einstellung vergessen oder kann Start vergessen. Das ist ein Sammelregister, alles, was sonst nicht so ganz einfach. Und dann versuchen die Leute wirklich, die Funktoren zu klassifizieren nach diesen Eigenschaften und so. Ja. Der Mathematiker Charles, glaube ich, Ehresmann, hat viel auf dem Gebiet geleistet. Lassen Sie einfach mal noch ein Beispiel sehen. Und dann sich was Allgemeines davon machen und dann vielleicht noch weitere Beispiele. Wir nehmen als nächstes Beispiel, vielleicht noch ein schnelles Beispiel, so mal zwischen ab. Nehmen wir das Buch auch wieder auch wieder zwischen den Kategorien, die gerade eben, aber nicht mehr in die andere Richtung. Und da schicken wir eine reelle Zahl klein x auf die Abrundung von x. Ich muss dann hier z nehmen, wenn es die negative Zahl überhaupt gibt. Die Abrundung von x. Also aus Pi wird wieder 3. Das könnte man machen. Das ist dann wieder die Funktoraktion nachprüfen. Das läuft dann wieder darauf hinaus, dass man nachprüft, dass der Ausdruck, der hier hinten steht, monoton in x ist. Aber das stimmt auch, wenn x kleiner gleich wie y ist, dann ist auch die Abrundung von x kleiner gleich wie die Abrundung von y. Nochmal ein anderer Funktor könnte man kriegen, wenn man hier Aufrundung schreibt. Und einen dritten Funktor könnte man kriegen, wenn man hier nicht Pi schreibt, sondern 0. Also einfach n auf n schickt. Und dann haben wir also einen Funktor von der Kategorie in die und dann zwei Funktoren in die andere Richtung. Und man hätte so ein bisschen das Gefühl, dass die ja irgendwie Umkehrfunktoren sind oder so. Die sind nicht wirklich Umkehrfunktoren, weil wenn ich halt zum Beispiel bei Pi starte und Pi abrunde, um eine ganze Zahl zu bekommen, 3, und dann wieder den Einbettungsfunktor verwende, dann kommt da nicht wieder Pi raus und dann bleibe ich bei 3. Aber trotzdem wird es irgendwie so gut es geht Umkehrungen. Und das werden wir am Tag 5 stehen bei Addition. Okay. So, dann machen wir noch folgendes Beispiel. Jetzt mal von Z nach Z. Dort nehmen wir einer Menge x zu, die Menge x kurz x. Das ist das Produkt von x mit sich selbst. Und eine andere Menge y ordnen wir also x kurz y zu. Und wenn wir hier eine Abbildung f haben, dann ordnen wir dazu eine Abbildung, die manche Leute f kreuz f nennen. Und die Definition von dieser Abbildung lautet, f kreuz f ist eine Abbildung von x kreuz x nach x kreuz y und die schickt ein Tupel x, x' auf f von x, f von x'. Das ist auch wieder ein Punkt, da muss man wieder nachprüfen, aber ist ein Punkt. Lass mal noch weitere Arten und Weisen kennenlernen, um über Funktoren zu denken. Ich habe Bock auf die Lösweise. Ein Funktor ist ein Diagramm. Versuchen wir das mal zu bestimmen. Das machen wir einfach noch ein Beispiel. Wo jetzt aber die Quellkategorie sehr klein sein wird. Bei i, das sollte auch wieder ein geschwungenes i sein, so wie das geschwungene c oder das geschwungene d.
nicht nur hier im System, sondern hier auch recht ist. Aber dort muss es wieder sein, ja? Kreuzkategorie. So, ich mache die Kategorie komplett hin. Das war auch eine, die wir letztes Mal schon hatten. So sieht die aus. Das war das Bahnhof-Faserprodukt. So sieht die aus, wenn ich Identitätsmorphismen weglasse in der Bezeichnung. Und so sieht die aus, wenn ich sie wieder zusammen mache.
Ist das irgendwie gängig, dass man die weglässt? Also
ja.
Bei Kategorien ist ja klar, dass es die.
Eben,
das
Weg lässt man sie auch gerne weg.
Okay.
Schreibarbeit zu sparen. Also bei die folgenden Kategorien. Und bei P irgendeine Kategorie. Ein Funktor F von Sprung I nach P ist dann gegeben durch was? Also jetzt überlegen wir mal, was wir brauchen, um den Funktor von I nach P angeben zu können. Also der Funktor muss alle Objekte auf irgendwelche Objekte von P schicken. Also muss das obere, rechte, untere und linke Objekt jeweils auf irgendwas abbilden. Wenn wir den Objekt mit dem Namen geben, wie letztes Mal auch, A, B und C,
wenn C die leere Kategorie ist,
dann wird es keinen solchen Funktor geben. Genau. Also der Funktor muss die drei Objekte auf drei neue Objekte abbilden. Das sind dann drei Objekte in der Zielkategorie C. Also das, was hier kommt, ist eine Skizze in der Zielkategorie C. Okay, und er muss ja auch die Morphismen abbilden. Und zwar der Morphismus von A nach P hier runter muss auch geschickt werden auf irgendeinen Morphismus hier runter. Das darf nicht ein Morphismus sein, der jetzt in die Schräg geht. Und genauso muss es hier. Wenn wir den beiden Morphismen noch Namen geben, was ich für euch erstmal nicht verstehe, dann ist das erstmal F und das erstmal. Der Funktor muss auch noch die Identitätsmorphismen wohl abbilden, aber da hat er keine Wahl, wohin er die abbilden kann, weil das Funktoraktion schreibt ja vor, dass die Identitätsmorphismen wieder auf Identitätsmorphismen abgebildet werden. Okay, also ihr seht, das ist Ende der Skizze. Wenn wir einen Funktor angeben wollen von I nach C, dann müssen wir in C drei Objekte angeben. Und ein Morphismus nach unten und ein Morphismus nach rechts. Kurz, wir müssen ein Diagramm in der Zielkategorie C angeben. Und zwar eines, was genau dieselbe Form hat, wie hier die Kategorie, die Quellkategorie als Form hat. In diesem Sinne können wir uns Strukturen als Diagramme vorstellen. Wobei die Quellkategorie angibt, welche Form das Diagramm hat. Und der Funktor selbst realisiert dann das Diagramm in der Zielkategorie. Das wäre das wandelnde Diagramm und das wäre ein konkretes Diagramm in der Zielkategorie C, von der es auch viele geben kann, weil es gibt ja hier vielleicht ganz viele Möglichkeiten, da ein Objekt zu wählen, dort ein Objekt zu wählen und da ein Objekt zu wählen, was verschiedene.
Das könnte auch nur einzeln sein.
Könnte auch nur einzeln sein, könnte auch ganz wenige Möglichkeiten geben. Genau. Wenn die Quellkategorie riesig groß ist, also zum Beispiel die Kategorie der Mengen ist, oder die Kategorie der Gruppen ist oder sowas, dann ist diese Anschauung mit, dass ein Funktor befindet sich in der Diagramme ein bisschen schwieriger, ja, weil meistens für einen so im Kopf sind halt Diagramme eher so kleinere Dinge, ja, und nicht riesengroße Ansammlung von Sachen. Aber die Kategorien hier nicht, das ist natürlich nicht ganz groß. Okay. Das ist mal Tafel, ihr überlegt euch Fragen. Und sonst kommt das fundamentale Lemma zu Funktoren.
Terminale und initiale Objekte werden nicht erhalten.
Nicht automatisch, nee, genau. Kann
Manche Funktoren bewahren initial- und Terminalobjekte. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft von Thorn, die man Stetigkeit oder Kostetigkeit nennt. Weil in einer Analysis eine Funktion, die bewahrt ist ja auch stetig oder kostetig. Und dazu werden wir morgen zu sprechen kommen. Zum Beispiel der Funktor hier, der hat initiale Objekte nicht bewahrt. Das initiale Objekt hier drin wäre nämlich die Zahl 0. Initiales Objekt hier drin gibt es gar nicht. Das wäre wenig nennlich, aber ist nicht in R drin. Also hat er gar keine Chance, das Objekt zu bewahren.
Das heißt, Produkte und Koprodukte werden auch nicht bewahrt?
Nicht automatisch, aber manchmal schon. Und dann ist was Besonderes. Und manchmal gibt es einen Übergrund dafür, warum ein Funktor Produkte bewahrt, und das wäre dann wieder so ein monadischer Grund. Okay, fundamentales Lemma. Sei x nach y nach z fgh ein kommutatives Diagramm in einer Kategorie C. Und zwar also konkret nicht irgendein kommutatives Diagramm, sondern halt so ein 3-Stegs kommutatives Diagramm. Sei f von c nach d ein Funktor. Die Aussage ist, dann ist auch das Diagramm so und so kommutativ. Also der Slogan dazu ist, dass Foren kommutative Diagramme bewahren. Und weil kommutative Diagramme so wichtig in der Kategorientheorie sind, weil man alle möglichen Konzepte, Definitionen und Eigenschaften und so weiter über kommutative Diagramme ausdrückt, ist das also ein extrem nützliches Lemma. Weil man halt weiß, wenn immer der Funktor darauf anwenden kann und es bleibt kommutativ. So, und der Beweis ist noch nicht mal schwer. Um das zu überprüfen, müssen wir schauen, dass wenn wir f von f mit f von g komponieren, dass dann wirklich f von h rauskommt.
Müsste man jetzt mal zeigen, dass das Diagramm so überhaupt existiert?
Ja, prinzipiell schon.
Also.
Genau, das muss man schon machen. Und da geht, also das, nachdem man nicht nur die Axiome von dem Punkt ein, sondern das grundlegende Verhalten, dass wenn halt früher der Morphismus in der Quellkategorie von x nach y verliebt, dass sein Bild Morphismus dann zwischen f von x und f von y verläuft. Genau. So wird also dieser Morphismus klein f nicht auf irgendeinen schrägen Morphismus irgendwo abgebildet, sondern eben einer, der wirklich überhaupt mal hier Platz findet. Genauso mit g und genauso mit h. Deswegen kann ich überhaupt das Diagramm hinmalen. Und soweit es hingemalt hat, ist es eine interessante Frage, ob es funktioniert oder nicht. Ja, das ist eine gute Anmerkung. Richtig, das ist die zweite Eigenschaft. Das Funktoraxiom erlaubt es mir nämlich, das so zu schreiben. Also Punkteaktion. Und jetzt wissen wir, dass f prä g dasselbe ist wie h, weil ja das Ursprungsdiagramm kommutiert. Ja? Ursprungsdiagramm kommutiert. Genau, und jetzt sind wir schon fertig. Und wir das neue Diagramm braucht. Also gar kein schwerer Beweis. Das Lemma ist also überhaupt nicht schwer zu beweisen, aber es ist trotzdem ganz, ganz nützlich. Man verwendet es tagtäglich, auch heute in der Mathe. Gut. So, der Plan für die verbliebene Zeit. Wir haben nur noch, müssen nur noch wenig Sachen machen, dann sind wir auch schon durch mit dem Forum. Wir freuen uns. Wir können jetzt gleich endlich, wir definieren gleich nochmal schriftlich, was die Komposition von Strukturen ist. Und dann können wir nämlich die Kategorie der Kategorien definieren. Und dann müssen wir noch ein Beispiel für einen sehr wichtigen Punkt dort sehen, der aber auch so ein bisschen hirnverdrehend ist. Und dann können wir einfach ein bisschen schauen, was uns noch Spaß macht. Aber alles, was unbedingt erzählt werden muss, ist dann auch unbedingt erzählt. Okay, also wenn ihr keine Fragen zum Lemma habt und auch gerade kein anderes Beispiel, den ihr noch muss, dann definieren wir sie mal zum Vorhanden mit einem Blick. Definition. Sein F von C nach D von G nach E Funktoren. Dann gibt es einen weiteren Funktor, den wir dann FP3G schreiben. Die traditionelle Schreibweise wäre G-Tingle-S. Und das wäre ein Funktor von C nach D. Und zwar ist das folgende Funktor. Also F, G, Funktor von C nach E. Wir müssen sagen, wohin Objekte geschickt werden und wohin Morphismen geschickt werden. Gut. Und so ein Objekt wird das geschickt auf G von F. Und ein Morphismus klein f wird geschickt auf G von F. Okay.
Ist das eindeutig?
Was ist eindeutig?
F3G.
Ja, also mit F3G meine ich ganz genau diesen Funktor und keinen anderen. Aber es kann natürlich schon sein, dass es noch einige Jahre weitere Funktoren von C nach E gibt. Ja. Das kann schon sein. Aber mit F3G meine ich genau einen Funktor, nämlich der, der hier aufgeführt ist. Per Definition. Hier seht ihr übrigens ein kleines Problem oder etwas, was wie ein kleines Problem scheint, und zwar neuen, coolen Schreibweise. Also wir schreiben ja F3G in der coolen Reihenfolge statt wie klassisch G-Tingle-S. Und das ist super praktisch, wenn man von Diagrammform in Gleichungsform besetzen will, weil da muss man eben sich nicht jedes Mal umdenken, sondern genauso wie die Morphismen auch ausgeführt werden, in derselben Reihenfolge kann ich sie auch von links nach rechts hinschreiben. Das ist das Gute an der Pränotation. Was jetzt als schlecht erscheint, ist, dass ich jetzt plötzlich hier das umdrehen muss. G Kringel f von x wäre ja ganz einfach definiert als g von f von x. Aber das f prä g, was dasselbe ist wie g Kringel f, da muss ich jetzt kurz umdenken und da wieder ein Viertel vertauschen. Daher könnte man jetzt denken, dass die Pränotation von Matthias und mir schlecht ist. Aber in Wahrheit haben wir sie hier nur nicht konsequent durchgedacht. Denn wenn man einfach in der Analysis irgendwo normalerweise Sinus von Sieben schreibt, sollte man vielleicht eigentlich auch von Sieben Sinus schreiben. Also statt f von x. Von x f. Und wenn man das auch noch eben so wie die Leserichtung macht, dass man erst das Argument angibt und dann was mit dem Argument passiert, das ist ja etwas, was zeitlich später stattfindet, dann würde das auch wieder genau in derselben Reihenfolge aufgeführt werden wie das f prägt. Genau. Ja. Die hat ja auch.
Also so definiert man die Verkettung von Produkten. Und ausgerüstet mit dieser Definition können wir jetzt definieren, was die Kategorie der Kategorien ist. Definition. Die Kategorie der Kategorien der Namen, der hat, ist folgende. Die Objekte von dieser Kategorie sind alle Kategorien. Kategorie der Mengen, Kategorie der Vektorräume, Kategorie der Pokémon, alle Kategorien. Und die Morphismen sind Funktoren. Ansammlung der Symptome. Statt Ansammlung könnt ihr euch auch wieder Menge denken. Das ist dann nur nicht ganz richtig, weil die durch Ansammlung sind eventuell zu groß, um Mengen zu bilden. Das sind dann nur Klassen. Und die Verkettung, die Komposition, die ist gegeben durch die Verkettung von Symptomen wie im Sinne der vorherigen Definition. Durch die vorherige Definition. Und die Identitäten, die sind gegeben durch die Identitätsstrukturen. Das hätte auch ein Beispiel sein können, was wir schon vorher hatten, aber hatten wir das teilweise nicht. Wahrscheinlich mit einem großen I vorne, weil Funktoren bei mir immer mit einem großen Buchstaben anfangen. Der Identitätsfunktor aus T geht von T nach T, schickt ein Objekt X auf X und schickt ein Morphismus S auf S. Das ist die Kategorie der Kategorien.
Eine Frage. Hat irgendjemand mal beschlossen, dass man nicht alle Kategorien kennen muss, um so eine Kategorie der Kategorien zu verstehen?
Ja, genau. Das ist, klingt ja hier quasi ein bisschen abstrakt, ne, weil ein paar Kategorien haben wir kennengelernt, aber es gibt noch viel mehr, die wir nicht kennen. Das ist aber auch in ganz vielen anderen Gebieten der Mathematik schon so, zum Beispiel die reellen Zahlen. Gibt da die Menge der reellen Zahlen, und alle reellen Zahlen sind, ich würde behaupten, dass keiner in diesem Raum alle reellen Zahlen kennt. Viele reelle Zahlen kenne ich. Manche reelle Zahlen habe ich bis zu 500 Ziffern nicht kennengelernt, weil mir langweilig war. So, aber dann gibt es auch viele andere Zahlen, mit denen ich nie was zu tun hatte, und trotzdem sind die in dieser Menge drin. Da kann man schon auch ein bisschen philosophisch nachdenken, insbesondere weil man es zeigen kann. Es gibt überhaupt endlich viele reelle Zahlen. Aber es gibt nur abzählbar und endlich viele Texte. Das heißt, ich werde niemals ever über alle reellen Zahlen so nachdenken können, dass ich sie dann auch, dass ich dann einen Aufsatz über sie verfasse. Weil es gibt nur abzählbar viele Aufsätze, aber über abzählbar und endlich viele reelen Zahlen. Das ist nun crazy.
Aber liegt es daran, dass einfach solche Texte nur endlich viele Zeichen?
Genau, weil wir definieren, ein Text ist eine endliche Ansammlung von Zeichen und die Zeichen sind A bis Z, groß, klein, Leerzeichen, Doppelpunkt, Punkt. Solche Sachen. Genau. Wenn wir unendlich lange Texte zulassen würden, dann wäre es zumindest von der Anzahl Texte und Anzahl reeller Zahlen kein Problem mehr.
Naja, wir brauchen ja für manche Zahlen, um sie aufzuschreiben, auch unendlich viele Zeichen. Von daher.
Ja, wenn du das erlaubst als Aufsatz, dann ist okay. Aber es wäre dann kein Aufsatz, den ich lesen kann in deiner Lebenszeit.
Wir brauchen bloß eine bessere Sprache. Ja, also wäre die Endzahl quasi ein Zeichen zuordnet und dann halt.
Ja, wenn du eine Sprache hättest, die über Epsilon endlich viele Zeichen hat, dann ginge das. Aber das wäre dann wieder sowas, also dass es mir nicht wirklich hilft, weil ich kann diese Sprache niemals mehr lernen in meiner endlichen Lebenszeit. Ja. Ich kann eine Sprache lernen mit 1000 Zeichen, auch mit 10.000, aber nicht mit über Epsilon endlich vielen Zeichen.
Intuitiv. Selbsterklärende Zeichen. Ja.
Also ich finde schon, dass man darüber nachdenken kann, dass wir also uns oft in der Mathematik Gedanken machen, über Objekte, die wir niemals ever werden benennen können.
Ganz oft schreiben wir für alle reellen Zahlen x gilt, bla bla bla. Ja? Aber wir haben immer nur Zugriff auf absolut viele von denen. Höchstens. Also tatsächlich endlich viele, weil wir irgendwann sterben. Und wenn man diesen Fall meint, meinen wir absolut viele, ja. Aber dann bleiben immer noch überhaupt viele übrig. Okay.
Aber
die
Kategorien enthält sich auch selbst, oder?
Genau, und das ist so ein bisschen eine Subtilität. Ich wollte gerade anmerken, manche von euch interessieren sich ja so ein bisschen für Mengenlehre und so weiter. Und da gibt dieser lockige Ansatz, den wir bisher nicht geführt haben, dass wir alle Mengenkirche kommunizieren, der wird hier wirklich ein bisschen strapaziert. Weil das ist halt selbst auf eine Kategorie, kommt da halt Objekt von ihrer selbst vor. Das ist noch kein Widerspruch an sich. Auch zum Beispiel die Menge aller Mengen, die Menge aller Mengen ist noch nicht, ist noch kein Widerspruch an sich. Ein Widerspruch ist dann erst die Menge all der Mengen, die sich nicht selbst enthalten. Ja? Aber es ist schon mal gefährlich quasi, die Alarmglocken läuten. Und man könnte sowas bauen wie die Kategorie aller Kategorien, die sich nicht selbst enthalten. Und dann kann man fragen, ist dann diese Kategorie, die erlaubt haben, Objekt von sich selbst? Und dann ist man wieder den bekannten Widerspruch. Genau, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Eine Möglichkeit ist, nicht die Kategorie aller Kategorien zu bauen, sondern nur die Kategorie der kleinen Kategorien. Das Ergebnis wird dann eine große, oder zumindest eine lokal kleine Kategorie sein. Und daher kann es gar nicht sein, dass die ein Objekt von sich selbst ist, weil sie selbst nicht klein ist. Das ist eine Feinheit, die meistens unter den Teppich gekehrt wird, aber manchmal auch wirklich wichtig ist. Okay, und Florian, hattest du noch einen Fall?
Ja.
Gut.
Kategorie der Kategorien ist dann ja? Überabzählbar oder halt krasser?
Die ist nochmal krasser. Also es gibt quasi drei, machen wir das ganz kurz, ja? Das ist eine Abschreibung, das ist eine Zeitabschreibung. Es gibt folgende Abstufungen von unendlich großen Sachen. Ja? Eine Menge kann leer sein. Eine Menge kann endlich groß sein. Eine Menge kann abzählbar sein. Eine Menge kann überabzählbar nicht groß sein, aber noch eine Menge sein. Und eine Menge könnte so groß sein, dass sie eigentlich keine Menge ist mehr, ist schon eine echte Klasse. Dann ist das Größte, was geht. In manchen Fundierungen der Mengenlehre gibt es nicht nur Klassen, sondern auch noch Metaklassen, die noch mal größer sind. Weil sie so groß sind, dass sie nicht mal eine Klasse sein können. Ja? Gut. Und hier, diese Kategorie davon, die Objekte oder Morphismen, das wären solche Metaklassen. Also wirklich sehr, 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 sehr. Muss uns aber auch nicht so viel stören. Ja? Also wir arbeiten halt oft nur mit kleinen Fragmenten in dieser Kategorie. So wie wir nur mit ein paar reellen Zahlen arbeiten. Ja? Ich habe halt Pi auswendig gelernt und nicht noch andere Zahlen. Und ich kam damit gut durch in meinem Leben. Ja? Also. Okay. Also jetzt haben wir noch ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, das ist der sogenannte Hopf-Funktor. Und dann schauen wir hier vielleicht noch ein, zwei Sachen unter anderem sowas, aber dann ist das Wichtigste geklärt. Hopf-Funktor. Ich mache dafür nochmal eins auf, weil der vermischt jetzt gut miteinander. Und da muss man sich ein bisschen konzentrieren, dass man da völlig dabei bleibt. Beispiel. Sei x ein Objekt einer Kategorie. Einer Kategorie C. Dann haben wir folgenden Funktor. Ich nenne den x mal schauen, wie ich den genannt habe. Ja, da hat er keinen besonderen Namen. Ich nenne den jetzt x oben unterstrichen. Und gleich kommt noch ein anderer Funktor, wo wir unten unterstreichen. So, das ist ein Funktor, der geht von C nach Z. Und er ordnet jedem Objekt Y aus C zu die Menge all der Morphismen von X nach Y. Kurz checkt, dass es Sinn ergibt. Diese HOM-Sachen, die waren als Ansammlungen definiert, meinetwegen Mengen, ob Mengen oder Klassen, tue ich gerade ignorieren. Auf jeden Fall nicht Vektorräume, nicht Gruppen, sondern halt Mengen. Ja? Und in der Kategorie Mengen sind ja die Objekte auf Mengen, deswegen passt es. Okay, und wenn wir ein weiteres Objekt y' haben, dann können wir jetzt wieder auch diese Menge betrachten. Und jetzt könnte zwischen y und y' ein Morphismus F verlaufen. Dann müssen wir auch hier einen Bildmorphismus angeben. Und dieser hat einen Standardnamen, der heißt F und ein Stern. Das ist der sogenannte Push-Forward-Length-F. Muss man aber sich jetzt nur merken, wenn man angeben will, diese Satzphrase. Und wir müssen F und ein Stern definieren. Also F und ein Stern ist eine Abbildung. Die geht von dieser Menge in diese. Und mal schauen, ob wir es schaffen, auf den Funktionskern zu kommen. Eine Idee?
Ja. Darf ich dieses D auch irgendwie als Tupel betrachten von dem Start und dem End? Okay. Mein D-Fall ist es ja quasi einfach dann.
Ja, sag mal.
Ja, dann ist es ja wieder quasi von dem, also das Tupel von X, was ja weiterhin gleich bleibt,
ja.
Nach F von Y. Wobei Y eben im linken
ja.
Das End.
Okay, aber ich glaube, dann sind wir gerade ein bisschen verwirrt. Also weil G ist irgendein Morphismus in der Kategorie C. Wie die Objekte von der Kategorie C aussehen, wissen wir nicht. Eventuell sind die Objekte von der Kategorie C nicht Mengen, sondern Pokémon. Du hast jetzt gerade, glaube ich, mit Elementen hantiert.
Nee, Objekten von C. Also ja? G ist ja letztendlich so eine Art Abbildung.
Und so eine Art Abbildung, ja. Aber sie bildet nicht wirklich Sachen ab, ne?
Genau, aber ich betrachte es jetzt einfach als Tupel von X nach Y.
Was heißt das Tupel? G ist halt irgendein Morphismus von X von Y.
Ja, genau.
Okay, gut, G. Und wir müssen produzieren, hier hinten, hier muss rauskommen, ein Morphismus von X nach Y'. Und als Puzzle-Zutaten zur Verfügung haben wir G, was ein Morphismus von X nach Y ist. Und wir haben den Morphismus F zur Verfügung, welcher ein Morphismus von Y nach Y' ist. Ja, Wolf?
G3F müsste es doch haben.
Genau, oder andersrum.
Ja, ich habe auch so nachgedacht. Hm.
So hast du gesagt, ne?
Ja.
Ja, genau, ja, ist auch richtig, genau. Der jetzt Morphismus von X nach Y. Und den können wir kombinieren mit dem Morphismus F, welcher ein Morphismus von Y nach Y' ist. Insgesamt kommt ein Morphismus von x nach y' raus, so wie es auch soll. Also das, was wir jetzt in diese Box eingetragen haben, ist ein Morphismus von x nach y' in x. Genau. War das das, was du meintest, Daniel?
Ja.
Gut, wer rankommt, ja. Ich habe nicht ganz genau gecheckt, was du mit Tupeln meintest.
Da ja x nicht
unbedingt Mengen sein
muss im Set, ist es dann überhaupt
ein
Morphismus im Set?
Ja, sehr gute Frage. Extrem gute Frage. Das ist genau dieser Punkt, dass man jetzt aufpassen muss, völlig aufpassen muss mit den Schichten, mit denen man hier arbeitet, mit den Levels. Ich sage die nochmal laut, weil sie wirklich extrem gut ist. Also die Frage ist, so zum Beispiel dieser Morphismus G hier oder der Morphismus G-Prä, das sind ja Morphismen in C. Und wer weiß schon, ob die Morphismen in C wirklich Abbildungen sind? Vielleicht sind es auch Entwicklungen von Pokémon. Ist das jetzt nicht irgendwie falsch, weil unsere Zielkategorie ist die Kategorie der Mengen. Und da sind die Morphismen nur wirkliche Abbildungen, nicht Entwicklungen von Pokémon. Es ist trotzdem alles richtig, was wir gemacht haben, auch wenn es gerade nicht so einen Einstieg hat, weil dieser Punkt dort x oben quer, der bildet einen Morphismus f in C ab auf f unten Stern. Und f unten Stern ist eine Abbildung. Eine Abbildung in Z. Wasser ist eine Abbildung. Eine Abbildung zwischen Mengen. Denn dieses eine Horn CXY ist eine Menge und das Horn CXY ist auch eine Menge. Und zwischen denen verläuft die Abbildung f unten Stern. Sie macht jetzt interessanterweise was mit Morphismen, welche nicht Abbildungen sind. Nämlich f unten Stern tut einen Morphismus g abbilden auf g'f. Und g'f sind vielleicht nicht Abbildungen. Tut aber nichts zur Sache, weil der Funktor x oben quer bildet f ab, nicht auf g oder auf g'f oder sowas, sondern bildet ab f ab auf f unten Stern. Und das ist eine Abbildung.
Also das F-Sternchen, das ist ein Element, das von selbst ist, ist klar.
Also ein Morphismus im Z ist, genau. Ja.
Dieses Form C,
XY, ja.
Das sind ja quasi die Anzahl quasi der Morphismen in der
Genau, das ist die, ich schreibe es hier nochmal kurz auf, auch für alle, das ist die Menge der Morphismen von X nach Y in C. Richtig. Und jeder einzelne Morphismus ist keine Menge, ist auch keine Abbildung. Aber die Menge all der Morphismen ist auf jeden Fall eine Menge. Und daher ein Objekt in der Kategorie Z.
Ah, okay, ja.
Ich will jetzt nicht rummeckern, aber gestern hatten wir dieses Form XY immer nur als Menge für lokal kleine Kategorien.
Richtig, genau. Ja, genau. Wenn ich das hier sauber, also genau, ich ignoriere gerade, also manchmal macht es Spaß in der Kategorientheorie, folgende Begriffe alle als Synonym zu betrachten, obwohl sie es nicht sind. Menge, Klasse, Ansammlung. Das mache ich jetzt gerade und dann ist es okay. Genau, aber eigentlich müsste man ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen. Und dann sollte ich vielleicht, also entweder mich einstellen, dass die Kategorie C lokal klein ist. Das ist der häufigste Ausweg aus dieser Situation. Oder ich sollte hier die Zielkategorie aufweiten, dass es nicht nur die Kategorie der Mengen ist, sondern auch die Kategorie der Klassen. Es ist nur, je nachdem, wie man die Mathematik fundiert, schwierig, über die Kategorie der Klassen zu reden. Weil in so Standardfundierung von Mengenlehre kann man nicht wirklich über Klassen reden, die sind nur so ein sprachliches Konstrukt. Ich kann die nicht selbst wieder als eigenständige mathematische Objekte auffassen. Ja? Aber aus meiner Sicht gehört es nicht zur Kategorientheorie, sich über solche Fragen Gedanken zu machen, sondern zu mengentheoretischer Umsetzung von Kategorientheorie. Und auch wahnsinnig spannend, ich habe da richtig viel Freude dran, mich daran reinzusteigern, aber es ist halt nicht Kategorientheorie selbst, es ist eine leichte Abwandlung davon. Ja? Und ich glaube, es macht mehr Spaß einfach, wenn man das Kategorientheorie das erste Mal lernt, all diese Fragen zu ignorieren, aber sie im Hinterkopf zu behalten und, wenn man dann möchte, sie zu lösen. So wie ich auch eine Analysis 1, wenn ich sie halten würde, ja, die würde ich nicht anfangen damit, dass ich erstmal Mengenlehre betreibe, ein, zwei Semester lang, und dann, wenn ich Mengenlehre betrieben habe, ganz formal definiere, was die natürlichen Zahlen sind, und dann daraus die rationalen Zahlen konstruiere und dann daraus die reellen Zahlen definiere, sondern ich würde einen axiomatischeren Zugang wählen, um möglichst schnell meine Limits ausrechnen zu können, möglichst schnell meine Ableitung ausrechnen zu können, weil das quasi der Wesenskern der Analysis ist. Und wie ich das umsetze in Mengenlehre, ist wahnsinnig spannend, aber gehört nicht selbst zur Analysis, sondern ist eher so ein draufgelagertes Ding. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, darüber nachzudenken und bin sehr, sehr herzlich willkommen, immer wieder solche Fragen dazu zu stellen, dass wir das eben sehr nah auf mich finden. Okay, das ist auf jeden Fall der sogenannte kovariante Hom-Funktor. X-Fair ist der kovariante Hom-Funktor zu X. Und der kodiert noch was. Der kodiert alle Beziehungen, die x mit anderen Objekten hat. Und zwar in der Reihenfolge. X hat Beziehungen mit anderen Objekten. Der erste Teil des Satzes, dass es ein kovarienter Homepunkt ist, das ist eine Definition. Und der zweite Teil des Satzes, das ist so schwammig, dass man jetzt nicht wirklich fragen muss, was das wirklich bedeutet. Ich meine halt, dass hier die Hom x, y vorkommen. Und die enthalten ja die Morphismen von x und y. Und statt Morphismen sage ich jetzt halt Beziehung. Ja? So erklärt sich der rechte Teil. Wir werden aber diesen rechten Teilsatz noch mehr Leben einhauchen, wenn wir irgendwann auf das Unida-Lemma kommen. Vermutlich auch in Tag. Das Unida-Lemma sagt, wenn man schon alle Beziehungen von einem Objekt kennt, dann kennt man schon das Objekt. Bis auf diesen Moment. Okay. Das war der kovariante Raumpunkt. Jetzt können wir noch schnell den kosovarianten Raumpunkt hinschreiben. Wenn ihr den recht verstanden habt, dann ist der hier, der jetzt kommt, auch kein Problem. Der kontravariante Punkt, ja, der lautet x unten gestrichen und der geht von c auf nach z, nicht von c nach z. Und da wird ein Objekt y geschickt auf vom c y von x, also genau andersrum wie gerade eben. Und jetzt schauen wir mal, wohin denn Morphismus geschickt wird. Das ist, da muss man sich jetzt auch noch konzentrieren wegen diesem Ob. Also wenn das dann ein F heißt, ja? Wie heißt denn Tabias Vorschlag von Beginn heute aus? Dieses F hier, ja? Das ist ja dann, so wie ich meine Definition habe, ein Morphismus in C. In C-Ob. Weil C-Ob hier als Feldkategorie ist. F ist ein Morphismus von y nach y' in Q. Wenn wir jetzt aber nochmal in die Definition einschauen von Q gehen, ja, dass Morphismen von y nach y' in Q in Wahrheit ein Morphismen von y nach y in C waren. Ja. Also gegeben durch einen Morphismus f von y' nach y' in c. Vielleicht ist es gefährlich, dass ich beide f nennen kann. Aber es ist auch zweimal derselbe Morphismus. Wir passen ihn hier in c oft nur anders auf, aber es ist derselbe Morphismus. Gut, und den bilden wir jetzt ab. Auch irgendeine Abbildung von dieser Menge in diese Menge. Und diese Abbildung heißt F oben stehen. Deswegen hieß sie F unten stehen. Und diese Funktion, die Abbildungsvorschrift von dieser Abbildung F oben stehen, sieht so aus. Jetzt wieder rätseln, wie das zu definieren ist. Und wenn man viel Vertrauen hat, dann kann man auch gleich ausrufen, was vermutlich die richtige Definition ist, auch wenn man das noch nicht ganz durchdacht hat. Nämlich
F3G.
Genau, F3G. Nämlich wenn das ja irgendwie alles vertauscht ist, dann muss ich das halt auch vertauschen. Ne? Aber es macht schon auch Spaß, jetzt kurz nachzudenken, dass das passt. Und dann sehen wir auch, dass es passt. G ist nämlich Morphismus von y nach x. Und was ist f'? F ist ja in Wahrheit ein Morphismus von y' nach y in c. Ja? Also ist das ein Morphismus von y' nach y und dann weiter mit g komponiert. Kommt Morphismus von y' nach y raus. Wir sollten hier vielleicht dazu schreiben, bei diesem Prä, dass das das Prä von c ist. Verkettung um c. Nicht die Verkettung in C. Sie können auch die Verkettung von vier auch verwenden, aber dann müssen Sie es wieder andersrum schreiben. Und dann sehen wir übrigens auch, dass es in Wahrheit kein neuer Funktor war oder keine neue Idee war, den Funktor zu definieren, ist es auch wieder genau das. Nur halt überall konsequent Fiop auch als Fiop stehen gelassen. Der Funktor, der dort jetzt steht, das X unten unterstrichen, das ist der sogenannte Konstervariante.
Ja. Also dann ist F, weil Y steht, Y halt keine Ahnung, F-Hut nennst,
ja.
Dann wäre steht drüben bei F Stern das F-Hut verwendet.
Eben, ja, genau. Ja, so, mein Ding mache ich das auch. Dann mache ich mal hier noch den Hut drauf. Und dann hier das F-Hut. Ich glaube, das ist gut, das auch zu unterscheiden. Und ihr seht hier mit diesem Q-Op, ist KBR Vorschlag umgesetzt, etwas zu definieren, was wie vorgeformt ist, nur dass der dann schon genau umgedreht wird. Weil, also hier sieht es momentan nicht nach Umdrehung aus, sondern nach diesem Strich wird auch abgebildet, auf einfach von diesem nach diesem Strich. Aber hinter diesem F steckt ja in Wahrheit das F-Hut, das von dem Strich nach Y geht. Und das wird jetzt also abgebildet auf F oben Stern. Und das geht jetzt von Y nach diesem Strich. Ne? Dann hat es sich genau umgedreht. Das ist der Kontravariante vom Funktor. Und der kodiert alle Beziehungen von anderen Objekten mit x. Und jeder der beiden Faktoren genügt schon, das werden wir beim Juniata-Lemma lernen, genügt schon, um x zu rekonstruieren.
Ohne innere Struktur.
Genau, innere Struktur, die x eventuell dabei hatte, vergessen wir dadurch, oder können wir nicht rekonstruieren. Aber bei der Stammung der Kategorientheorie ist ja auch, dass die gar nicht wichtig ist. Ja, erläutert. Ja.
Wenn man genau das meint, kann man nicht auf
die Ach so, ja. Kann man machen. Ich persönlich habe es so entschieden, dass es in meinem privaten Wortschatz gibt sofort Kontravarianten. Okay. Für mich gibt es nur Kovarianten. Also die Funktion, die wir kennengelernt haben. Genau. Ich habe noch ein witziges Beispiel für euch. Auch wieder ein tausendmal einfacher, steht auch ein Punkt davon stehen. Ich will euch noch zeigen, wie allgegenwärtig die Formen sind, indem ich euch zeige, dass jeder Gruppenhomomorphismus zu einem Funktor führt. Somit haben wir dann auch diese Sichtweise über Funktoren ein bisschen kennengelernt. Also Beispiel. Sei Phi von G nach H ein Gruppenhomomorph. Ein Gruppenhomomorph. Wer mag, kann auch gerne Monoid-Homomorphismus denken. Und G und H seien dann nur Monoide. Monoide sind dasselbe wie Gruppen, nur dass nicht unbedingt jedes Element in der besitzen muss. Insbesondere in der Thematik geht man sehr gerne ab auf Monoide. Aber in der Ella hat man, glaube ich, eher Gruppen. Aber die Schwierigkeit wird genau dieselbe sein, ob jetzt Gruppenhomo oder Monoid. Okay, aus diesen Gruppen G und H. Gruppenhomo ist eben ein Begriff. Ja? Tut, vielleicht schreibe ich mal eine für beide Summe. Wesentliche Axiom ist das hier. Mit Gruppen für alle Gruppenelemente G und G' auf Groß D. Die könnte man ja zuerst verknüpfen in der Gruppe G. Und dann Phi auch darauf anwenden. Oder man könnte erstmal jeweils Phi darauf anwenden und dann sie verknüpfen in der Zielgruppe. Das vordere Klingelzeichen ist das von G. Und das hintere Klingelzeichen ist das von H. Gut, das sind Gruppen. Gibt es dann damit. Und daraus können wir jetzt einen Funktor bauen. Diesen Funktor nenne ich F. Und der geht von BG nach BH. BG und BH sind Kategorien, die ich euch anmale. Also die Kategorie B ginge. Die sieht so aus. Das ist eine Kategorie, daher sage ich jetzt, was die Objekte der Kategorie sind und dann sage ich, was die Morphismen sind. Objekte hat das BG nur ein einziges. Was ist Herzschwingen? Morphismen hat das Objekt, da hat die Kategorie aber ein paar. Nämlich die Morphismen in BG von Herzchen zu Herzchen sind alle Elemente aus B. Ich fasse also jedes Gruppenelement als einen Morphismus auf. Dies, wenn ich das wirklich zeige, sieht das dann so aus. Wir haben ein Objekt, was Herzchen heißt. Dann haben wir das neutrale Element E von der Gruppe. Das ist also jetzt dann per Definition ein Morphismus von Herzchen nach Herzchen. Wir haben vielleicht auch irgendein Gruppenelement klein g in der Gruppe, dann ist das auch ein Morphismus. Vielleicht haben wir auch noch ein anderes Gruppenelement g' und vielleicht noch ein weiteres g'. Jetzt haben wir ein vierblättriges Skript. Ja, den habe ich nicht gemalt. Vielleicht bin ich von oben drauf geschaut. Hier im Objekt, in die Tafel hinein. Das ist perfekt. So, und wir müssen noch sagen, was Identität und Komposition sind. Identität zuerst. Also die Identität auf Herzchen definiert als das neutrale Element von der Gruppe E.
Kann es überhaupt die Gruppe sein?
Was kann eine Gruppe sein?
Was musst du hingezeichnet haben, weil das müsste doch ein eindeutiges Inversum für jedes geben, oder?
Ja, aber ich habe ja jetzt nicht zum Beispiel hingeschrieben, was G verknüpft mit G' ist. Ob das wieder gleich E ist oder gleich G oder gleich G' oder gleich G'. Was bisher, ja, was ich euch quasi nur bisher verraten habe, ist, dass die Gruppe aus vier Elementen besteht.
Ja.
Und das ist ja durchaus möglich. Es gibt ja Gruppen mit vier Elementen. Zu jeder endlichen Anzahl gibt es mal mindestens eine Gruppe, die so viele Elemente hat, nämlich die zyklische Gruppe. Das berührt aber jetzt einfach die nächste Frage, nämlich wie definieren wir die Komposition von Morphismen, G'. Und die definieren wir, das ist eine Definition, als G'Kringel G, wobei das Kringel hier die Gruppenverknüpfung von G ist.
Gruppenverknüpfung
in G. Und so seht ihr, dass sich jedes der Gruppenaxiome überträgt auf ein Axiom, was dann die Kategorie BG erfüllt. Zum Beispiel gibt es ja das Gruppenaxiom, das E verknüpft mit jedem Gruppenelement wieder dieses Gruppenelement gibt. Das führt dazu, dass dieses E wirklich jedes eine Identitätsmorphismus in der Kategorie ist. Weil dieses Axiom würde ja verlangen, dass der Identitätsmorphismus verkettet, also prä, mit jedem anderen Morphismus wieder diesen anderen Morphismus gibt. Und so wie wir das definiert haben, kommt sich das genau runter. Ein anderes Axiom von der Kategorie verlangt, dass die Verkettung von Morphismen assoziativ ist. Das liegt dann aber einfach daran, dass die Verkettung von, dass die Gruppenverknüpfung drin, dass die assoziativ ist. Es ist so ein bisschen egal, weil wir momentan BG ja nur verwenden, um dieses visuelle Beispiel, und da spielt es dann keine Rolle. Aber ich würde sagen, wenn man alles konzent machen will, dann meine ich die Reihenfolge.
Ja. Ist BH dann analog nur mit einer anderen Gruppe?
BH ist ganz analog nur mit einer anderen Gruppe. Genau. Und dann können wir jetzt nicht als letztes auch noch diesen Funktorfertig schreiben. Der tut also Objekte auf Objekte abbilden, ne? Es gibt nur ein Objekt in der Gruppe BG, nämlich Herzchen. Und es gibt auch nur ein Objekt in der Gruppe BH, auch Herzchen. Also das ist Herzchen auf Herzchen. Da hatten wir auch keine Wahlfreiheit. Na gut, und ein Gruppenelement klein g, was also ein Morphismus von Herzchen nach Herzchen ist in BG, schicken wir auf Pi von g. Was ja ein Gruppenelement von H ist. Und daher ein Morphismus von Herzchen nach Herzchen in BH. Und die beiden Funktor-Axiome, die folgen jetzt einfach auf den beiden Axiomen an.
zum Beispiel das Punkt-Axiom hier unten, dass es keine Rolle spielt, ob man erst eine Kette und dann einen Punkt anwendet, oder erst den Punkt auf einmal anwendet und dann eine Kette, kommt es zweimal selber raus, weil Punkte anwenden heißt ja so viel eigentlich nur wie Phi anwenden und Morphismen für Ketten heißt nur so viel wie Gruppenverkette raus. Also tut dieses Axiom hier sofort das zweite Punkt-Axiom implizieren. Und so seht ihr also, dass man aus jedem Gruppenhomomorphismus einen Funktor macht. Und was man vielleicht auch unterstreichen kann, ist, man kann aus jeder Gruppe eine Kategorie machen. Genau wie wir es hier gesehen haben. Diese Kategorie hat jetzt noch was Besonderes, nämlich sie hat die besondere Eigenschaft, wenn die wirklich eine Gruppe ist, statt nur ein Monoid, dass jeder Morphismus hier drin ein Isomorphismus ist. Weil jedes Gruppenelement hat ja seinen Inverses. Und das schlägt sich nieder dann in dem inversen Morphismus für jeden Morphismus. Kategorien, wo jeder Morphismus drin ein Isomorphismus ist, haben einen besonderen Namen, das sind sogenannte Gruppoide. Das heißt, das hier ist ein Beispiel für ein Gruppoid. Und was ich euch eigentlich jetzt nur mitgeben wollte, war, dass die Theorie der Kategorien die Theorie der Gruppen verallgemeinert. Weil man aus jeder Gruppe eine Kategorie machen kann, eine Kategorie dann, wie so aussieht, und aus jedem Gruppenhomomorphismus einen Punkt machen. Die Theorie der Kategorien verallgemeinert aber nicht nur die Theorie der Gruppen, sondern auch die Theorie der Ordnungen, der Verbände, der Quasi-Ordnung, der Partialordnung, ist mir egal, wie ihr die Sachen nennt. Denn man kann aus jeder Partialordnung, sowas wie n mit kleiner gleich oder n mit geteilt durch oder r mit kleiner gleich, kann man eine Kategorie machen. Haben wir schon ein paar Mal gesehen, das waren diese Kategorien, die so nach rechts aufsteigen. Und aus jeder monotonen Abbildung kann man einen Punkt machen. In dem Sinne tut die Kategorientheorie also die Theorie der Partialordnung. Das waren dann die beiden Punkte über Bühl und Ponting. Und die Theorie der Kategorien tut auch noch verallgemeinern, einfach das Wissen von Mengen und Abbildungen. Denn man kann aus jeder Menge eine Kategorie machen, indem man einfach die Elemente von der Menge nebeneinander so im Raum schwirren lässt, dann nur Identitätsmorphismen draufpackt und sonst nichts mehr macht, kommt die Kategorie raus. Und wenn man jetzt eine Abbildung zwischen zwei Mengen hat, dann gibt die einen Funktor zwischen diesen beiden Kategorien. Gut, und das war alles, was ich euch zu Funktoren für heute mitgeben wollte. So, jetzt haben wir noch Zeit, um alle möglichen Fragen zu klären, um das Übungsblatt zu besprechen, die ersten beiden, wenn ihr Bock habt, und zu machen, was ihr wollt. Ist mir egal.
Kannst du mal ein krasses Beispiel angeben für einen Funktor? Und zwar halt, als so ein, der man halt auch dann regelmäßig dann irgendwie braucht. Also, ich meine, damit halt zum Beispiel zwischen Algebraikerinnen,
Kategorien, Algebraikerinnen oder so. Ein Funktor, der zwischen zwei Tagen liegt. Ja. Also wie gesagt, es gibt Zehntausende, die sind leider jeweils ein bisschen schwer zu verstehen. Ja? Also es gibt jeweils eigene Vorlesungen, die sich dann einem dieser Funktoren widmen. Ja? Aber ich kann die trotzdem mal kurz hinschreiben. Also zum Beispiel gibt es den Funktor, ich nenne den jetzt mal H unten 1, für erste Homologie. Der bildet ab in die Kategorie der abelschen Gruppen. Und der startet in der Kategorie der topologischen Räume. Oder, wenn ihr noch Angst habt vor topologischen Räumen, dann startet er meinetwegen in der etwas kleineren Kategorie der metrischen Räume. Metrische Räume hattet ihr einen. Die Objekte von der Kategorie der metrischen Räume sind metrische Räume und die Morphismen drin sind stetig abgenommen. Wenn man auch von metrischen Räumen Angst hat, dann wäre es auch noch überhaupt nicht schlimm. Man könnte die Kategorie noch weiter verkleinern, ohne an Substanz hier zu verlieren. Man könnte die Kategorie nehmen, wo die Objekte nur offene Teilmengen vom R auf N sind. Und die Morphismen stetig abgenommen. Gut.
So, und somit jetzt noch auf X können wir zuordnen H1 von X. Und das ist jetzt circa die Abelsche Gruppe der Löcher in X. Also zum Beispiel, H1 von diesem metrischen Raum, hier dieser verformten Spaghetti, das wäre die Nullgruppe, denn es gibt kein Einzugsloch. Aber H1 vom Einheitskreis die ist nicht die Nullgruppe, sondern die enthält jetzt genau dieses Loch, was wir dort sehen. Und zwar sogar mit Vielfachheiten gezählt. Also die enthält das Nullelement, dann enthält sie das Element einmal dieses Loch umranden. In der Mitte ist nichts eingezeichnet, ja? Dann enthält sie das Element zweimal darum gehen. Einmal, das ist jetzt schwer zu sehen, wenn ich es auf derselben Linie machen würde, deswegen mache ich es absichtlich ein bisschen versetzt. Zweimal. Dann halt dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Und so weiter. Hier enthält auch negative Vielfache davon. Also rückwärts gehen, ja? So rum. Ich mache das hier durch so einen Pfeil deutlich. Oder eben zweimal rückwärts. Und so weiter. Das ist H1 vom Kreis. Und dann ist H1 zum Beispiel noch vom Torus. Torus sieht so aus. Also Donut. Aber ich meine die Donut-Oberfläche. Ja? Das ist ein zweidimensionales Objekt. Das eben war ein eindimensionales Objekt. Ist mir ein Mathewitz entgangen? Schade. Da gibt es jetzt zwei Arten von Löchern. Eine Art von Loch, was ich sehe, ist, also ich sehe zum einen das in der Mitte, aber das zählt nicht. Also dieses Loch, wo ich durchfassen kann, ja? Aber das zählt nicht, weil in der Topologie, da interessiert man sich für die intrinsischen Eigenschaften von Objekten und dieses Loch in der Mitte, das sehe ich nur deswegen, weil ich mich, also das sehe ich nur dann, wenn ich einen umgebenden dreidimensionalen Raum noch habe. Wenn ich nur die Torusoberfläche habe, wenn ich eine Ameise bin, die auf der Torusoberfläche rumkrattelt, dann sehe ich das Loch in der Mitte, durch das ich durchfassen könnte, ne, als Mensch, würde ich dann gar nicht sehen. Ja, da ist das nicht dabei.
Siehst du da überhaupt Löcher?
Ich sehe nicht wirklich Löcher, aber trotzdem sehe ich irgendwie, dass es was Komisches gibt. Weil ich kann hier anfangen zu krabbeln, immer nach oben. Und dann komme ich wieder beim selben Punkt an.
Ja, aber der Punkt ist doch bezeichnet, so dann, das fällt ja einfach davon an, wo du los.
Ja, genau, aber ich habe dieses Phänomen, dass ich immer geradeaus krabbel und dann wieder zum selben Punkt zurückkomme.
Ja, aber das geht ja eigentlich auch einmal außenrum oder innen.
Ja, ich denke, es gibt nämlich auch in der Tat noch ein zweites Loch, weil diese Ameise könnte sich auch entschließen, immer nach rechts zu krabbeln. Und dann würde die irgendwie so laufen. Und das ist ein zweites Loch.
Also weil du jetzt quasi auch wieder so eine Kreisbahn beschreibst.
Ja, genau.
Gut, dann müsste man die Kreisbahn gehen, dann könnte man ja quasi im Inneren dran rumlaufen.
Ja, das geht, genau. Ob ich, hier hatte ich quasi einen guten Sicherheitsabstand eingehalten zu dem Loch in der Mitte, was nicht fällt. Hätte ich aber nicht machen müssen, genau. Elemente von H1 wären dann zum Beispiel 7 mal plus 3 mal oder 5 mal plus 2 mal und so weiter. Natürlich noch was.
Also das heißt, kann ich auch beliebig kombinieren, so wo ich dann gehe.
Ja, genau. So und hier plus dreimal einmal so rum, ja. Also beliebige Linearkombinationen von Löchern sind da drin. Löcher eben in diesem Sinne. Löcher, das ist jetzt kein mathematischer Begriff, ja, aber es taugt ganz gut, um innerhalb von 20 Sekunden definieren zu können oder irgendwie andeuten zu können, was H1 enthält. Die offizielle Definition von H1 verwendet dann natürlich nicht das Wort Loch, sondern ist eine rein mathematische Definition, wo keine deutschen Begriffe vorkommen. Und dann sind das alles Konsequenzen davon. Das sind dann die ersten Beispiele, die man so ausrechnet. Vielleicht ist noch ein Beispiel interessant, nämlich H1 von F3, aber den Ursprung ausgenommen. Also 3D3 Raum, aber ein Punkt fehlt. Ja. Das ist nämlich auch wieder die Nullgruppe. Man könnte denken, dass es eigentlich Löcher gibt im RF3, ohne den Punkt, nämlich den Punkt, den ich rausgenommen habe. Ja? Aber so, wenn ich das mit Schleifen teste, dann sehe ich das nicht wirklich. Ja? Wenn ich hier so eine Schleife um diesen rausgenommenen Punkt habe, dann kann ich die Schleife irgendwie deformieren, also 2 cm weg vom Punkt bewegen, und dann tut die keinen Punkt mehr umschalten, deswegen ist irgendwie weg. Aber es gibt etwas, was sich auch zweite Topologie nennt. Und das hätte dann was. Das ist nicht nur. Bei der ersten Homologie, da geht es immer um irgendwelche Pfade, die man um Löcher herumläuft sozusagen. Und bei der zweiten Homologie, da geht es um Flächen, die man um Löcher herumlegt. Und ich könnte eine Fläche um diesen Ursprung legen. Okay, auf jeden Fall, das ist der sogenannte Homologiefunktor, erste Homologiefunktor. Und er verknüpft jetzt also die Welt der topologischen Räume, welche in der Topologie studiert wird, mit der Welt der arbischen Gruppen, welche in der Algebra studiert wird. Und das ist der Ausgangspunkt der algebraischen Topologie. Einer übrigens auch sehr, sehr schönen Vorlesung, die man so typischerweise ab dem 4. Semester oder sowas hört. Du hast der Bock, im kommenden Semester das K-Theorie zum Seminar zu machen, wird es einen ganz ähnlichen Funktor geben. Der wird einen topologischen Raum X abbilden, nicht auf H1 von X, sondern auf K0 von X oder K1 von X. Das werden auch Gruppen sein, aber das wird ein anderer Prozess sein, wie man aus dem Raum die Gruppen machen kann.
Ja. Wie viele Löcher hat eine Kugel?
Vollkugel oder die Kugeloberfläche?
Kugeloberfläche.
Die Kugeloberfläche, deren H1 wäre 0, aber deren H2 wäre nicht 0. Und bei der Kugel, bei der Vollkugel, da wäre H1 und H2 alles nicht 0. H1 und H2 wären beide 0. Da habe ich keine Löcher bei der Vollkugel. Okay, also das ist ein Punkt, auf der zwei Teilgebiete miteinander verbindet. Ihr könnt euch gerade Fragen dazu überlegen und in der Zwischenzeit denke ich über einen anderen Punkt danach, den ich euch auch noch zeigen möchte. Also zum Betreff interessante Funktoren zwischen Teilgebieten der Mathematik. Okay, ich werde ein. Die beiden Teilgebiete, die jetzt miteinander verknüpft werden, sind nicht so weit auseinander als dort. Aber jetzt wäre ich trotzdem zu fangen. Tschüss. So, der startet in der Kategorie der Ringe. So, ich glaube, nicht alle wissen hier, was ein Ring ist. Aber ihr könnt euch stattdessen Körper ringen. Ich starte also in der Kategorie der Körper. Der Unterschied zwischen einem Ring und einem Körper ist, dass bei einem Ring inverse zählen dürfen. Zum Beispiel Z. Das ist kein Körper, weil es gibt kein multiplikatives inverses Zahl 3. Es wäre ein Drittel, aber es gibt nicht ein Z. Bei Ringen ist das erlaubt, das multiplikative inverse zählen. Gut, und wir gehen in die Kategorie der Vektorräume. Und zwar nicht nur R-Vektorräume, sondern Kategorie der Vektorräume über beliebigen Körper oder über beliebigen Ringen. Das ist jetzt nicht völlig vornehm von mir, weil das vornehme Wort für Vektorraum über einem Ring statt über einem Körper ist eigentlich nicht Vektorraum, sondern Modul. Ich sollte also rechts gerade wieder Modul schreiben. Okay, und da können wir jetzt einen Ring R und einen Körper, zum Beispiel den quadratischen Zahlen oder den quadratischen Zahlen oder den komplexen Zahlen, zum Beispiel zuordnen zum Vektorraum R7. Und wenn wir einen Ring-Homomorphismus haben, also einen Körper-Homomorphismus, dann kriegen wir auch eine lineare Abbildung zwischen dem einen Vektorraum und dem anderen Vektorraum. Zwischen dem einen R7 und dem anderen R7. Also zum Beispiel vom P hoch 7 in den, oder vom R hoch 7, reelle Zahlen, in P hoch 7, komplexe Zahlen. Oder vom P hoch 7 in O hoch 7, wo der Körper der Oktaven, oder der Schiebkörper der Oktaven sind. Also das verbindet die Ringtheorie mit der linearen Algebra.
Und vielleicht ein Punkt noch, fällt mir gerade ein, der wichtig ist. Das ist ein Punkt, der gute lineare Algebra mit der linearen Algebra verbindet, aber auf eine nicht triviale Art und Weise, nämlich nicht die Identitäten verbindet und schreibt werden. Nämlich der startet und endet in der Numerika-Kategorie. Zur Erinnerung, die Objekte von der Numerika-Kategorie waren einfach natürliche Zahlen. Und das Hochdeutsche ist eine natürliche Zahl n wieder auf n. So, und die Morphismen in der numerischen Kategorie waren ja Matrizen. Also, wenn wir hier noch eine natürliche Zahl m haben, dann wäre ja so ein Morphismus eine Matrix A, eine Matrix mit n Spalten und m Zeilen. Matrix mit n Spalten und n Zeilen. Okay, und diese Matrix schicke ich auf die transponierte Matrix. A transponiert. Jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht. Vielleicht findet ihn jemand. Das ergibt nämlich momentan vom Typ her keinen Sinn. Genau. Das ist ja jetzt eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten, also das heißt, der kann nicht so verlaufen, ja? Und er weiß mal, wie man sich das referieren kann?
Adjungiert? Oder wie
heißt das? Das ist A und Stern? Adjungiert, ja. Genau. Aber der würde auch falsch rumlaufen.
Nee, ich meine OP.
Ja, richtig, genau. Ich sage einfach nicht, dass es
ein Software ist.
Genau. Von der Numerikerinnen-Kategorie in die Numerikerinnen-Kategorie, sondern von der Numerikerkategorie in die duale Numerikerinnen-Kategorie. Und in da ist dann AT ein Morphismus drin, ja? Ist ein Morphismus von n nach m in der Numerikerkategorie off. Das heißt, in Wahrheit ist es ein Morphismus von n nach m in der Kategorie ohne off. Also transponieren ist in Wahrheit ein Funktor. Wir können auch schnell das Funktorabzug nachrechnen. Das zweite Beispiel. Also nehmen wir zwei Matrizen und tun die erst komponieren und dann in den Funktor transponieren reinstecken. Wir gehen nochmal Verketten von Morphismen in der Numerikerkategorie. Per Definition war das die Matrix-Multiplikation, B mal A. Jetzt lernt man, dass B mal A transponiert dasselbe ist wie A transponiert mal B transponiert. Das nennt man in der LAS. Und das erkennt man jetzt, das ist A transponiert, das ist B transponiert, Prä A transponiert. Das ist das Prä in der Numerikerkategorie. Jetzt kann man auch vom Punkt, damit man nicht mal die Numerikerin-Kategorie. Ich kann das jetzt auch wieder umdrehen. A, T, Prä, B, T. Jetzt ist das Prä aber das in der dualen Kategorie. In der Numerikerin-Kategorie off. Und jetzt sehen wir, dass das Punkt dazu nur führt. Weil A, Prä, B das Ganze transponiert, gegenüber zu A transponiert, kombiniert mit B. Also als in der LA1 nachgerechnet wurde, dass diese Rechnung gewesen ist, wurde in Wahrheit die Funktoraktion nachgeprüft. Und das ist halt jetzt eine nicht triviale Art und Weise, wie die Numerikerinnenkategorie mit ihren Dualen zusammenhängt. Und zwar nicht irgendwie, sondern das ist sogar eine Äquivalenz von Kategorien. Äquivalenz werden wir morgen dann kennenlernen. Und das hat ganz viele praktische Konsequenzen. Denn vielleicht erinnert ihr euch an LA1-Aufgaben, wo man erstmal irgendwas mit injektiven Abbildungen machen musste oder so und dann bei der B mit surjektiven. Und ganz, ganz oft hätte man sich die B sparen können, wenn man die A hatte oder andersrum. Weil durch das Transponieren werden aus Monus Epis und aus Epis Monus. Also wird aus injektiv surjektiv, aus surjektiv injektiv. Und so, also steht diese Äquivalenz schon, was man sonst per Hand machen muss. Also sehr interessant, diese Funktoren von der Kategorie in sich selbst zu studieren. Da lernt man auch eine Menge über das Teilgebiet. Das lernt man was über innere Symmetrien des Teilgebiets. Okay. Nächste Frage. Gerne auch Fragen zu den Übungsdaten.
Bei der 5,
ja.
BG.
Ja, ich lese kurz die Aufgabe vor. Auf Blatt 1, Aufgabe 5, sei G eine Gruppe, bastle auf sinnvolle Art und Weise aus G eine Kategorie, so dass die Gruppenverknüpfung eine Rolle spielt. Diese Kategorie wird auch mit BG bezeichnet und ist in der algebraischen Topologie wichtig. So, das war genau die Kategorie BG, die wir dahinter
haben. Gibt es noch andere sinnvolle Möglichkeiten, Kategorien, eine Gruppe als Kategorie darzustellen?
Ja, ich kenne nur noch eine, nämlich, dass du genau das jetzt machst wie hier, aber hier unten die Reihenfolge andersrum machst. Also G, Kringel, G, Strich, was Rolf auch gefragt hat. Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht, wie man auf einer Gruppe auf sinnvolle Art und Weise eine Kategorie bauen kann. Insbesondere der erste Ansatz wäre vielleicht für jedes Gruppenelement ein Objekt zu nehmen.
Ja, genau, so habe ich gemacht.
Genau, aber dann weiß ich nicht, wie man weitermachen soll.
Ich habe als Morphismus zwischen A und C beispielsweise immer das Element angegeben, mit dem A verknüpft werden muss.
Ja, das kann man schon noch machen. Richtig, genau. Das funktioniert auch ein bisschen allgemeiner, nicht nur bei Gruppen, sondern auch bei transitiven G-Mengen, transitiven G-Wirkungen, wenn du weißt, was das ist. Im Wesentlichen ist das genau das, was du gesagt hast. Genau, das kann man machen. Der Punkt ist, dass die Kategorie, die dann rauskommt,
langweilig.
Ja, was heißt langweilig? Langweilig ist ein hartes Wort, aber ich male sie jetzt mal kurz hin. Also du hättest hier vielleicht ein Gruppenelement G und hier G' und hier G' und hier E. Und jetzt machst du immer ein Morphismus hin, und zwar womit du das erste Element multiplizieren musst, damit das zweite rauskommt. Also würdest du hier G wieder nehmen, ja, und hier G'. Und hier zum Beispiel wäre es G hoch minus 1 Kringel G' oder sowas. Ne? Also das kannst du machen, aber dann ist halt jedes Objekt mit dem anderen durch genau einen Morphismus verbunden. Genau. Daher vom kategoriellen Standpunkt nicht wahnsinnig spannend. Weil Kategorientheorie davon geht, dass es ganz viele Morphismen zwischen Objekten gibt, nicht nur immer einen. Aber okay, das kann man auch machen. Ja, genau. Was wir morgen auch sehen werden, ist übrigens, dass eine Kategorie, die wie hier die Eigenschaft hat, dass jedes Objekt mit dem anderen durch genau einen Morphismus miteinander verknüpft ist, dass diese Kategorie äquivalent ist als Kategorie zur sogenannten terminalen Kategorie, die wird auch BB1 bezeichnet. Das ist folgende Kategorie, die hat ein Objekt und einen Identitätsmorphismus und sonst nichts. Und das hängt übrigens mit dem topologischen Faktum zusammen, was man in der algebraischen Topologie später lernt, nämlich einen Raum, wo jeder Punkt mit jedem anderen verbunden ist, ohne dass es Löcher gibt und so weiter, zum Beispiel der auf 3, der ist auch Homotopie-äquivalent zu einem Raum, der nur einen einzelnen Punkt enthält. Das spiegelt sich da wieder. Noch eine Frage? Oder wollen wir auch irgendeine Übungsaufgabe gemeinsam machen? Das ist mir alles egal.
Okay. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar bei Ansammlungen ist es ja noch recht einfach, sich jetzt Mengen oder halt Klassen vorzustellen.
Ja.
Wie würde man denn die Grundlage legen für so eine Angabe von je einem Objekt? Für jedes Objekt bei dem Punktor?
Ja, bei einem Punktor. Genau, also dazu müsste man halt definieren, was eine Abbildung zwischen Klassen ist. Und das definiert man aber auch nicht anders als eine Abbildung zwischen Mengen. Eine Abbildung zwischen Mengen definiert man in der Mengenlehre als eine gewisse Teilmenge vom Produkt von der Quellmenge mit der Zielmenge. Nämlich als eine Relation, die halt, die Informatiker haben da so Namen für links total und rechts eindeutig oder sowas ist. Ja? Ich komme immer links und rechts durcheinander. Und genau sowas kann man mit Klassen auch definieren. Man sagt, eine Abbildung von Klassen ist eine Teilklasse von der Produktklasse, die dann links total und rechts eindeutig ist.
Okay, das funktioniert dann aber nur, wenn man eine Grundlegung hat, die nicht Klassen nur als sprachliches Konstrukt hat.
Das funktioniert gerade noch so, wenn man eine Grundlegung hat, die Klassen nur als sprachliches Konstrukt auffasst. weil du diese Produktklasse immer noch bilden kannst. Weil wenn du weißt, vielleicht, also ich glaube, es gibt noch ein paar Leute, wenn wir kurz mal sagen, was die Klasse ist. Ich glaube, das wäre egal. Richtig, ja, genau. Also wie gesagt, man kommt ohne Probleme durch, wenn man sich da nicht reinsteigert, aber hat man doch viel Spaß, sich da reinzusteigern. Deswegen können wir das wirklich ganz gut ansprechen. Und zumindest die Basics davon sind wirklich schwer. Und es wird auch wirklich ein bisschen den mathematischen Horizont erweitern, dass man eben weiß, dass es noch mehr gibt, wie nur Mengen. Okay. Also das Basics, die Basics zu Klassen sind irgendwie folgendes. Wenn A von X eine von X abhängige Aussage ist, so, dann gibt es stets die Klasse, und zwar die Klasse derjenigen X, wo die Aussage erfüllt ist. Manchmal ist diese Klasse sogar eine Menge. Das regeln die Mengenaxiome. Wenn diese Klasse keine Menge ist, dann nennt man sie echte Klasse. Sonst heißt sie echte Klasse. Ich habe noch einen ganz tollen Begriff kennengelernt, also ein Alternativbegriff für echte Klasse. Den habe ich gelernt von dem Philosophen Ludwig Neidhardt, der hier in Augsburg lehrt, nämlich Unmenge. In Anspielung an den umgangssprachlichen Begriff von einer Unmenge an Spielzeug oder sowas. Ja? So groß, dass keine Menge mehr ist, sondern eine Unmenge.
Also ich habe im Reden von großen Mörder.
Ja.
Also man muss wahrscheinlich, also
nicht. Ja, ich mache gleich ein Gegenbeispiel, aber die Intuition zu groß bedeutet echte Klasse, das ist eine extrem gute Intuition, die wirklich. Genau, mach ich gleich. Der Punkt ist jetzt, anders als Mengen sind Klassen nicht mathematische Objekte, also sind nicht First-Class-Values, sind nicht eigenständige mathematische Objekte. Ich kann zum Beispiel eine Klasse nicht als Elemente von einer Menge machen. Ich kann nicht eine Menge machen, die dann 7 Klassen enthält. Also echte Klassen sind nicht mathematische, sind nicht selbstständige mathematische Objekte. Sie können nicht als Elemente von anderen Mengen auftreten. Ja? Sie können aber nicht als Elemente von anderen Mengen.
Von anderen Mengen oder einfach
die Klasse? Von gar nichts. Ja? Dann schreibe ich gleich, sie können nicht als Elemente auftreten. Das Einzige, was man mit echten Klassen in der Standardfundierung der Mathematik machen kann, ist, man kann darüber quantifizieren. Also Folgendes ist schon okay. Man kann sagen, für alle, für alle x aus der Klasse dx, sodass a von x gilt, gilt dann b von x oder sowas. Diese Aussage kann ich tätigen, und was ich dann mit dieser Aussage meine, ist in Wahrheit die Aussage, für alle x, wenn a von x gilt, dann gilt auch b von x. Und die andere Sache, die ich machen kann mit einer Klasse, ist Existenzquantifikation. Also wenn ich behaupte, dass in dieser Klasse ein Element gibt mit der Eigenschaft b von x, dann meine ich eigentlich, es gibt halt irgendein Objekt, welches die Eigenschaft a von x trägt und somit Mitglied dieser Klasse ist und zum anderen die Eigenschaft b von x trägt. In diesem Sinne sind Klassen nur syntaktischer Zucker für andere Dinge. Syntaktischer Zucker ist ein Begriff aus der Informatik, wenn es nur um die Einführung von Kurzschreibweisen geht. Klassen sind eben nicht eigenständige mathematische Objekte, sondern ich kann sie nur so verwenden, als ob sie Mengen wären, aber nur wenn ich einen Quantum davor habe, um quasi die Klasse sofort wegschaffen zu können. Ich kann jetzt nicht anfangen, eine Klasse als eigenständiges mathematisches Objekt zu behandeln und dann als Element von einer Menge aufzunehmen. Ich kann auch nicht anfangen, Abbildungen zu definieren, deren Werte irgendwelche Mengen sind. Das Einzige, was ich wirklich mit Klassen machen kann, in der Standardfundierung zur Mathematik, ist, darüber zu quantifizieren, weil da brauche ich nicht wirklich die Klassen. Ich kann einfach das so definieren, dass die Klassen nicht mehr wirklich vorkommen. Und Beispiel wäre jetzt die Klasse aller Mengen. Ja? Die heißt oft auch Universalklasse. Und bekommt als Buchstaben so ein MathBBU, so ein U mit Doppelstrich oder sowas. Ja? Das wäre die Klasse aller X, so dass nichts Bestimmtes gilt. So dass 1 gleich 1. Das ist die Klasse aller Mengen. Klasse von allen Dingen. Klasse von allen Dingen.
Ja, aber nicht von Klassen.
Nicht von Klassen, aber Klassen zählen nicht als Dinge.
Okay.
Eine, zwei Zahlen höher, Klassen sind nicht als selbstständige mathematische Objekte. Ja? Sie sind nur für uns mental syntaktischer Zucker, sie sind nur Abkürzungen, damit ich halt zum Beispiel so einer Klasse einen Namen geben kann. Ich kann sagen, das sei das die Klasse K und dann kann es später sein, für alle X aus K gilt, bla bla bla. Aber sie sind nicht Dinge. Ja? Wenn ich ein bisschen präziser sein will, dann schreibe ich hier Klasse von allen Mengen. Für eine gestandene Mengentheoretikerin gibt es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Floskeln, weil für eine Mengentheoretikerin sind alle Dinge Mengen. Weil zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, die jede Menge ist eine Menge, ja. Die nenne ich jetzt auch 0. Und die Zahl 1 definiere ich als Menge, die 0 enthält. Und die Zahl 2 definiere ich als Menge, die 0 enthält und die 1 enthält. Also als Menge, die die leere Menge enthält und die Menge enthält, die nur die Menge dürfen. Ne? Und die Zahl 3 definiere ich als die Menge von 0, 1 und 2. Also die Menge, die das enthält, dann die Menge, die das enthält und dann die Menge, die das enthält. Und so kann man jede natürliche Zahl auch als Menge auffassen. Ordinalzahlen kann man dann so auch definieren, weil ich kann die Ordinalzahl Omega, das ist die erste natürliche Zahl, definieren als die Menge 0, 1, 2 ohne Ende. Und nur der Pfeil, was ich hier jetzt wieder so definiere.
Also eine Mengentheoretikerin kann quasi alle Objekte, die es schon in der Mathematik gibt, zusammensetzt nur aus der leeren Menge und ganz vielen geschweiften Klammern, die crazy ineinander verschachtelt sind.
Reelle Zahlen
auch. Okay. Weil habt ihr die Zahl als Cauchy-Folgen eingeführt? Oder als Dedekindsche Schnitte?
Okay, ja.
Also dann machen wir jetzt noch ganz kurz die ganze Zahl, ja? Weil die Schnitte vor reellen. Was ist denn eine ganze Zahl? Da gibt es jetzt zum Beispiel die minus 3, ja? Die kann ich mir vorstellen als Paar bestehend aus 0 und 3. Oder meinetwegen als Paar bestehend aus 1 und 4. Ich sage quasi, ich habe als Guthaben auf der Konto, auf meiner Bank 1 und als Schulden 4. Insgesamt habe ich nur ein Guthaben von minus 3 Euro. Ja? Ihr seht also, ganze Zahlen kann man als Paare verstehen, als Paare, wobei man eigentlich ein bisschen noch Effizienzkosten kann man rum machen. Ja? Und Paare wiederum kann man auch als Mengen definieren. Das Paar x von y kann ich als Kuratowski-Paar definieren. Das geht dann, glaube ich, so, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist die Kuratowski-Paar wieder. Und so kann ich halt Tupel und Abbildung und alles kann ich aus Mengen zusammensetzen. Deswegen für eine Mengentheoretikerin ist alles eine Menge. Ja? Klassen aber nicht. Klassen sind nur syntaktische Objekte. Die sind, oder sind nur syntaktische Zucker. Sie sind nicht Objekte für sich genommen. Sie sind nur Abkürzungen. Und das ist auch gut, weil sonst könnte ich folgendes Paradoxon machen.
Ich kann die Russell-Klasse noch definieren. Das ist irgendwie R. Das wäre die Klasse all der X, die sich nicht selbst enthalten. Bisher okay, ist eine valide Klasse. Ja. Wenn R eine Menge wäre, was es ja sein könnte, ja, dann könnte man die Frage stellen,
enthält R sich selbst?
Genau. Ob R ein Element von R ist. Wenn R keine Menge ist, dann kann man die Frage gar nicht stellen. Weil links vom Elementzeichen dürfen nur Dinge stehen, also Mengen. Nicht Abkürzungen für den Leser. Ja? Gut. Und ich nehme an, ihr habt es schon irgendwann gesehen. Checken wir kurz, ob R ein Element in R ist. Also diese Frage gibt ein Problem. Weil wann ist R ein Element von R? R ist dann ein Element von R, wenn es die Bedingung erfüllt für Zügigkeit zu R. Das heißt, wenn es nicht in sich selbst enthalten ist. Und jetzt steht aber hier eine Aussage und hier eine Verneinung und dazwischen ein Grenzzeichen. Das geht nicht. In der naiven Mengenlehre, wo man noch den Unterschied hatte zwischen Klassen und Mengen, war das ein Riesenproblem. Weil man hat nicht gesehen, was an diesen zwei, drei Teilen Beweis faul ist. Man hat trotzdem einen Widerspruch herleiten können. Ohne Annahmen den Widerspruch herzuleiten, heißt einfach, es gibt einen Fehler im System. Und das war sehr, sehr problematisch für viele Mathematiker zu der Zeit. Der Ausweg heute ist zu sagen, naja, R ist eine echte Klasse. Warum ist es wirklich eine echte Klasse? Hier steht der Beweis. Wenn es eine Menge wäre, hätte man einen Widerspruch, aber es ist keine Menge. So kann man das Problem lösen. Ja. Gut. Und genau, jetzt könnt ihr auch besser diese Sache verstehen mit kleinen Kategorien, lokal kleinen Kategorien und großen Kategorien. Bei einer beliebigen Kategorie, die vielleicht groß ist, da fordert man halt, dass diese HOM-Mengen und diese Objektmengen nur Klassen sind. Kann also sein, was sie wollen. Und bei einer kleinen Kategorie, das wäre das andere Extrem, da fordert man, dass sowohl die Ansammlung der Objekte eine Menge ist, als auch, dass all die HOM-Ansammlungen jeweils Mengen sind. Gut. Das ist das Grundwissen zu Klassen. Und manche Leute geben sich damit aber nicht zufrieden und wollen trotzdem Klassen als Objekte auffassen und Klassen in Mengen tun. Oder Abbildungen definieren, deren Werte Klassen sind. So wie Sinus und Sieben eine Zahl produziert, wollen sie eine Funktion definieren, die dann irgendwelche Klassen als Ergebnis liefert. Und das geht in der Standardfundierung, Semilus-Fenkel, nicht. Aber man kann Semilus-Fenkel um viele Artenweisen ergänzen und dann kann man das machen. Dann gibt es zum Beispiel eine Hierarchie von Mengen, Klassen, Metaklassen, Metameterklassen und so weiter und so fort. Das ist eine Möglichkeit, die man hat. Man muss halt immer darauf achten, dass man irgendwie dieses Paradoxon mit R, dass man das nicht hinschreiben kann in der Menge, weil sonst hat man Widerspruch im System.
Das heißt, so eine Metaklasse enthält dann nur Klassen und keine Mengen?
Sie kann, je nachdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, meistens kann sie Klassen und Mengen enthalten.
Okay.
Aber halt keine Metaklassen. Nur Metameterklassen, keine Metaklassen enthalten. Genau. Eine Bemerkung, bevor ich euch handle, vielleicht ein Funfact, nämlich, also man weiß, dass das Standard-Kodierungssystem der Mathematik, der Semilus-Fenkel, dass man in dem nicht diese russische Antinomie bauen kann, weil eben er eine echte Klasse ist und keine Menge. Aber es könnte sein, dass es einen anderen Widerspruch gibt in Semilus-Fenkel. Es ist nicht bewiesen, dass Semilus-Fenkel widerspruchsfrei ist. Es gibt auch gewisse Indizien, philosophische Indizien, dass man das niemals beweisen wird können. Aber zunächst ist eine mathematische Frage, ob das einen Widerspruch enthält oder nicht, und die ist bisher ungeklärt. Brücken würden nicht kaputt gehen, wenn es einen Widerspruch gäbe, weil, das haben wir schon gestern besprochen, ne? Mathematiker arbeiten polymorph in der Fundierung. Und wenn halt Semilus-Fenkel einen Fehler enthält, dann nehme ich halt eine andere Fundierung, die besser ist oder sowas. Ja? Und die Arbeitung von Sinus ist immer noch für Cosinus. Da wird sich nichts dran ändern. Aber für den Logiker ist es trotzdem extrem interessant, dass eventuell die grundlegende Mathematik dem Cosinus kann. Da war das rein?
Ja, und zwar, was hilft mir das jetzt, wenn ich immer eine Ebene höher gehe, weil ich verlagere ja praktisch nur das Problem.
Ja.
Eine Ebene höher, also ich habe genau dasselbe eigentlich wieder.
Ja, genau, aber also zum einen ist es geil, so eine unendliche Hierarchie zu haben. Ja. So wie Leute auf Langarm stehen, stehen andere Leute auf unendliche Hierarchien.
Manchmal dieselben Leute.
Manchmal dieselben Leute, genau. Zum anderen ist es halt geil, Klassen als eigenständige Objekte betrachten zu können. Und auch Metaklassen als eigenständige Objekte betrachten zu können und so weiter, weil du hast immer noch eine Stufe drüber. Und zum anderen gibt es aber auch nochmal andere Lösungsansätze, wo man wo es keinen Unterschied gibt zwischen Mengen und Klassen und wo man trotzdem die Menge aller Mengen bilden kann, aber nicht die Menge aller Mengen, die sich nicht setzen. Halt mal, das würde wieder das Problem mit der Russellschen Antinomie liefern.
Aber kann ich dann, wenn die jetzt Klassen und dann Metaklassen sind, kann ich dann mit den Klassen mehr als mit den Mengen?
Du kannst ja wieder mit Klassen circa genauso viel tun wie mit Mengen. Hier in dem Ansatz quasi kannst du mit Klassen halt extrem wenig machen, weil sie sind nicht selbstständige, eigenständige mathematische Objekte. Aber in dem anderen Ansatz, wo es nochmal Metaklassen gibt, kannst du mit Klassen wieder...
Genau, aber können die das, was sie mit den Klassen dann machen, ja, kann nicht auf der unteren Ebene dann mit Mengen machen?
Doch, kannst du auch, aber du hast quasi nicht immer das Glück, dass die Ansammlung von Objekten, die du gerade betrachtest, eine Menge ist. Okay. Manchmal ist es halt nur eine Klasse. Zum Beispiel bei der Kategorie der Mengen, davon die Ansammlung der Objekte, wäre halt die Klasse aller Mengen, und das ist nun mal keine Menge, weil sonst hätten wir hier wieder so ein Widerspruch. Ja. Die Mengentheorie, wo Klassen, wo man nicht den Unterschied braucht zwischen Klassen und Mengen, und wo man also die Menge, all der Mengen, also die Menge aller Mengen bauen kann, aber nicht die Menge aller Mengen, die sie nicht setzen kann, die heißt New Foundations, NF. Und es war mir jetzt spannend, unter anderem, weil NF, anders als Zermelo-Fränkel, nur endlich viele Axiome braucht zum Hinschreiben. Zermelo-Fränkel braucht endlich viele Axiome und dann noch ein paar unendliche Ansammlungen an Axiomen, Axiomen-Schemata, ja, wo quasi noch Platzhalter drin sind, und für jeden Platzhalter gibt es jeweils ein Axiom. Und was auch spannend an New Foundations ist, ist, dass noch nicht klar ist, ob die genauso konsistent ist wie Zermelo-Fränkel. Es könnte sein, dass das eine konsistent ist und das andere nicht, oder andersrum. Und dann war David auf der
Seite. Ja, ja, ich habe mich mal gefragt, welche Elemente man in eine Menge reinbauen kann. Zum Beispiel Aussagen, die über die Menge selbst gehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie... Wenn ich mich jetzt in die Menge reinhaue und ich habe jetzt aber die Aussage sozusagen, wenn jetzt der andere in der Menge drin ist, dann bin ich nicht in der Menge drin.
Ja.
Aber ich kann die Menge aufschreiben, und zwar eine Menge, in der der Typ, den ich nicht mag, drin ist,
ja,
und ich.
Ja. Das ist eine gute Frage, aber die Standardantwort ist ein bisschen enttäuschend, weil eine Mengentheoretikerin würde ja sagen, in Mengen kannst du nur Mengen reintun.
Ja.
Ja.
Weil keine Aussage über die Menge selbst in
der Menge. Nee, keine Aussagen, keine Äpfel, keine Personen. Eine Menge darf nur aus Mengen bestehen.
Also so eine strikte Trennung zwischen Objekt und Metasprache. Also ich kann nicht über die Menge, über die ich bilden, ja, eine Aussage über die Menge selbst.
Also du darfst schon Aussagen über die Menge treffen, aber das Ergebnis sind halt Aussagen, ja, und nicht mehr Mengen. Und nur Mengen können Elemente von Mengen sein.
Alles klar.
Ja. Aber also das ist halt nur in der Standardfundierung so. Ja? Es gibt andere Möglichkeiten, und dann sieht die Antwort nochmal anders aus. Zum Beispiel in Typtheorie. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Mengen und Aussagen. Aussagen sind einfach spezielle Mengen. Und dann kann ich natürlich die Aussage bilden, das wird wieder eine Menge sein. Und dann kann ich diese Menge in andere Mengen reinstopfen. Ich kann sie nur nicht in sich selbst reinstopfen, das wäre wieder so eine Russell-Sache. Aber ich kann sie in andere Mengen reinstopfen. Wenn ihr eurer Schwester was über die Russellsche Atomie beibringen wollte, aber die hasst Mathe. Die liebt aber Linguistik. Dann könnt ihr folgenden Trick verwenden. Ihr erklärt ihr, ihr erinnert sie daran, dass manche Adjektive auf sich selbst treffen. Zum Beispiel kurz ist selbst ein kurzes Wort. Solche Adjektive wollen wir autolog nennen. Von griechisch irgendwas. Ne? Gut, das kann euch die Schwester sein. Und andere Adjektive treffen ja nicht auf sich selbst zu. Zum Beispiel lang. Lang ist selbst kein langes Wort. Solche Adjektive wollen wir heterolog nennen. Und jetzt kann man die Frage im Raum stellen, ob das Wort heterolog heterolog ist. Wenn es heterolog wäre, würde es sich nicht auf sich selbst treffen. Das heißt, was es aussagt, würde nicht stimmen. Es sagt auch, dass es heterolog ist. Also es wäre ein autolog. Also wäre heterolog autolog. Dann würde es aber nicht auf sich selbst treffen. Also wäre heterolog. Das ist genau dieselbe Art Widerspruch, den man hier bekommt. Also ich bin wirklich fertig, was ist das in die Linguistik?
Wobei wahrscheinlich
ist dann das noch verständlich. Ja, weiß nicht, wenn ihr eine Kunstschrift habt, die wirklich linguistisch drauf ist, dann sagt ihr, okay, die Adjektive ist ein Autolog, die ist ein Heterolog, und jetzt machen wir einfach mal ins Werk, wie draus Heterolog Heterolog ist. Wenn man sich nicht verwirren lässt, dann klappt das schon. Noch
eine Frage? Wie baut man jetzt darauf die Paarklasse auf?
Nein. Richtig, das war der Ausgangspunkt, nicht um schon mal zu fragen hier. Wie baut man die Paarklasse auf? Sehr gut. Also wenn man zwei Mengen, die man hat, kann man ja die Produktmenge, die Kreuzungspunkte betrachten. Vielleicht sollte man vornehmer sagen, dass man zunächst mal die Produktklasse betrachtet, die dann all die Tupel enthält, und dann gibt es ein Axiom, was Matthias letztes Mal auch zitiert hat, was im Anna 1 Tipp steht, dass diese Klasse hier rauskommt wie eine Menge. Aber was macht man jetzt, wenn man zwei Klassen hat und das Produkt bilden will?
Also sein K gleich Menge aller x, wo das a von x, der Klasse aller x, wo das a von x bild, und L gleich x, Menge der Klasse aller x, wo das b von x bild, seien das beides Klassen. Meinetwegen echte Klassen. Dann definieren wir. So, das ist jetzt aber wieder nur eine neue Kurzschriftweise. K und L sind nur so Kurzschriftweisen für die Formen, für die Aussagen a von x und b von x. Und K kreuz L ist eine Kurzschriftweise für diese Klasse. Für die Klasse all der Sets, wo das gilt, Set ist ein Paar x und y mit a von x und b von y. Und so haben wir aus den zwei gegebenen Kurzschriftweisen K und L eine neue Kurzschriftweise definiert. Mit der können wir jetzt wieder arbeiten. Aber wir können halt nicht sowas definieren wie die Potenzklasse. Das wäre die Klasse all der Dinge, wobei das Ding eine Teilmenge ist von der gegebenen Klasse. Und also du könntest nur noch definieren die Klasse all der Teilmengen von der gegebenen Klasse, aber nicht die Klasse von all Teilklassen von der Gegenklasse, weil jetzt hättest du Klassen als eigenständige Machbar als Objekte betrachtet und das gibt es im Standardaufbau.
Was solltest du nochmal wissen über die DLs sagen, also die wir eingeführt haben?
Ob ihr die als Cauchy-Fragen eingeführt habt oder als dedikinische Schnitte?
Die Antwort ist axiomatisch.
Okay, also axiomatisch, das ist cool. Was so ein bisschen störend aus moderner typtheoretischer Sicht an Mengenlehre ist, ist folgendes. In Mengenlehre ist halt alles eine Menge. Wir haben gesehen, wie die natürlichen Zahlenmengen sind. Ja. Wir haben gesehen, wie man ein Paar als Menge auffassen kann. Das war dieses Kolotowski-Paar unten links. Und man kann eben auch reelle Zahlen und so weiter, kann man alles als Mengen auffassen. Und dann kann man aber aus Versehen auch sinnlose Fragen stellen. Zum Beispiel kann man dann die Frage stellen, ob 7 ein Element von Pi ist. Die Frage ergibt Sinn, weil Pi ist eine Menge, wie alles andere auch. Deswegen kann ich fragen, ob 7 ein Element von Pi ist. Also mengentheoretisch ergibt das, ist das eine sinnvolle Frage, aber mathematisch ist es keine sinnvolle Frage. Weil Pi ist ja nicht wirklich eine Menge, ne? Pi ist eine Zahl. Wir haben jetzt nur Mengenlehre verwendet, um alles aus Mengen und im Endeffekt aus der leeren Menge aufzubauen. Und ob jetzt 7 ein Element von Pi ist oder nicht, ist keine inhaltliche, spannende, analytische Frage, wo ich jetzt irgendwie nach dem Stellen von Pi kennen muss, um das zu entscheiden, sondern es ist einfach eine Frage, wie wir die Definition gemacht haben. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, die reellen Zahlen einzuführen, zum Beispiel als Cauchy-Folgen oder als dedikierte Schnitte oder als nochmal 3, 4 andere Sachen. Und jedes Mal wird die Antwort, ob 7 ein Element von Pi ist, anders ausfallen. Obwohl es bei immer isomorphe Körper R sein werden. Dass je 2 Körper von reellen Zahlen isomorph sind, habt ihr in dieser langen Übung von 16 und 20 oder sowas bewiesen. Ne? Das heißt aber, Mengenlehre respektiert nicht Isomorphismen. Obwohl zwei unterschiedlich konstruierte Mengen von reellen Zahlen für alle Zwecke der Analysis gleich gut sind, kann es trotzdem sein, dass in dem einen Fall 7 ein Element von Pi ist und im anderen nicht.
Eine Varianz davon, zum Beispiel jetzt beim Co-Produkt, das ist eine Menge.
Ja.
Weil, also es könnte ja jetzt sein, dann kann man sich das Co-Produkt von in reellen Zahlen sich selbst umbringen, so als Mengen. Dann hat man irgendwie, wenn man dafür als Vereinigung nachdenkt, das Problem, dass wenn die Elemente rechts und links vollkommen gleich sind, dass es dann einfach verschwindet, ja?
Ja.
Weil die dann reduziert werden, ja. Das will man eigentlich nicht gerne.
Genau.
Das heißt, dass man die irgendwie einfach die Implementierung davon irgendwie nicht befindet, dass es nicht mit auf Faktoren im Interface
kommt. Genau.
Man kann in die Befehle reinschauen und so ein bisschen wie erst zwischen Scheme und Interscale, oder zwischen diesen.
Genau. Ja, auf die kann ich alles reinschauen. Alles sind Listen. Genau, also eine Mengentheoretikerin hat das Motto, alles ist eine Menge. Eine Scheme-Programmierung hat das Motto, alles ist eine Liste. Und die Listen kann ich immer reinschauen. In Haskell gibt es aber auch abstrakte Datentypen, die ich nicht reinschauen kann.
Ich glaube, das könnte aus diesem Mechanismus
wenig.
Genau. Genau. Die Programmierung sagt, es gibt nur Listen und kommt damit, baut damit ihre Welt zusammen. Und die Mengentheoretiker sagen, es gibt nur Mengen und baut damit auch ihre Welt zusammen. Beide sind sehr erfolgreiche Modelle, aber man muss sich halt auch über die Grenzen davon im Klaren sein. Und es gibt etwas, das heißt Typtheorie. Da kann man die Frage, ob sich mein Element Mathilde ist, gar nicht stellen, weil da habe ich keine Mengen. Und in Homotopie-Typtheorie, da ist es sogar so, dass isomorphe Dinge zu gleichen Dingen werden. Im mathematischen, formalen Sinne gleich. Und das ist eine coole Errungenschaft, die in den letzten 5, 6 Jahren aufgekommen ist. Ihr müsst irgendwann gehen, wenn ihr keine Fragen mehr habt, ne? Also,
was?
Ihr müsst irgendwann gehen, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Ich bleibe einfach so lange, bis niemand mehr eine Frage stellt.
Ich
weiß
nicht mehr,
wer da Fragen stellt,
bitte.
Ja. Aber
wenn er einfach
klar startet, schießt er.
Also, das ist noch ein paar Fragen. Ja, bitte, stell bitte. Einmal, wenn man dieses R, das R, didaktische Anatomie, wenn man das syntaktisch expandiert nach den Regeln, dann kriegt man eine so eine
Ordnung
von nicht verschachtelt miteinander.
Ja.
Dann sind natürlich auch für selber Output.
Ja.
Könnte man sich ja überlegen, dass man versucht, diese Dinge an der Grenze zu machen.
Ja. Ja, schon machen.
Wenn man also ordentlich was in der Art von Primo nutzt oder sowas.
Ja.
Also,
ja, aber ich glaube, es gibt Bottom. Okay. Ich glaube, das ist eine Art von Rekursion, die nicht korrektiv ist. Von einem bräuchte ich noch den Schritt zum Einzelnen, ne? Aber nur von einem.